Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, es geht bald wieder los, beziehungsweise bald ist gut, ne? Eigentlich sind wir noch mitten im Sommer, aber jetzt kommt eigentlich erstmal die Frankfurter Buchmesse, die hat bestimmt auch ein tolles Gastland, aber wir als Leipziger, sind wir eigentlich Leipziger Patrioten?
ich weiß
ist vielleicht
nicht.
Ein bisschen zu heftig, aber wir mögen die Stadt auf jeden
Würde
Fall sehr,
Würde ich auch
oder?
Sagen. Es also ist unsere Wahlheimat, das sagt doch schon einiges aus.
Genau, Wahlheimat klingt viel besser als Patriotismus und so, aber die Leipziger Buchmesse hat ihr neues Gastland bekannt gegeben, beziehungsweise der Trend, wir als alte Trendforscher wissen das natürlich, der Trend geht zum Zweit- oder Drittland.
Ich wollte gerade sagen, entgegen des Patriotismus haben wir es nämlich hier auch wieder mit einer Gruppe zu tun.
Und ich glaube, in Frankfurt war das doch jetzt neulich auch schon mal so.
Ja,
ne?
Da war es diese Landschaft, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, Donau?
War das nicht diese Flusslandschaft?
Ja, genau, diese Flusslandschaften, genau.
Okay, und Leipzig hat jetzt gesagt, wir nennen das Ganze beziehungsweise Europa. Und es geht um das Weimarer Dreieck. Und zu dem gehören, okay, ich mache das jetzt einfach mal, Polen, Frankreich und Deutschland.
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht, vielleicht noch so aus dem Geschichts... Irgendwas klingelt da so in Richtung, ne? Okay, aber genau, wir werden dann auch über Literatur aus Polen, Frankreich und Deutschland machen wir ja sowieso.
Ja.
Aber dann auch nochmal gezielt darüber reden und ich habe irgendwie Bock drauf.
Ich freue mich auch. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man manchmal von außen so neue Schwerpunkte angespült bekommt, ja. Das machen wir. Im Vulkan. Josef, wir spielen wieder unser Spiel. Wir dachten, schlimmer geht's nicht und dann kommt Wolfram Weimar. Also, ich weiß nicht, wie oft wir schon darüber gesprochen haben und glaub mir, ich habe wirklich keine Lust mehr auf dieses Thema, aber ich komme irgendwie auch nicht drum rum. Was ist also wieder los? Nach dem Eklat um den Deutschen Verlagspreis, den ich jetzt nicht zum 10. Mal zusammenfasse, mittlerweile wissen wahrscheinlich mehr oder weniger alle Bescheid, ich kann das nicht mehr, hat Weimar nun einen neuen Juryvorsitz einberufen und das Amt übernimmt der Schriftsteller Jörg Thaddäus, der ist Moderator auch zum Beispiel für verschiedene Journalistenpreise, hat auch so ein Gesprächsformat. Und da hat er zum Beispiel auch mit Weimar schon mal vor einigen Wochen irgendwie ein längeres Gespräch geführt. Ich wollte mir das angucken, dann habe ich gesehen, das geht eine Stunde. Und nachdem ich aber vorher schon wusste, wie die beiden drauf sind, habe ich mir gedacht, das kann ich jetzt mir nicht angucken. Kann man aber rein theoretisch mal machen. 2023, auch noch erwähnenswert, hat Thaddäus seinen letzten Roman veröffentlicht bei Kiepenheuer und Witsch, Steinhammer. Künstlerroman, würde ich sagen. Genau, was ist jetzt passiert? Warum regen sich alle auf? Naja, Thaddäus hat ein Interview mit dem Spiegel geführt, nachdem er eben berufen worden ist. Und er hat sich, ich würde mal sagen, nicht gerade beliebt gemacht. Und er hat auch gesagt oder gezeigt damit, und das ist meine Interpretation der Aussagen, die wir uns gleich im Detail mal kurz anschauen. Ich glaube, er hat damit vor allem gezeigt, besser wird's nicht beim Verlagspreis. Es ist so, er hat zum Beispiel unter anderem gesagt, und ich zitiere, in der Welt der Kultur spricht man miteinander wie auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Das ist übrigens nicht als Kompliment gemeint, sondern er spielt da natürlich auf diese ganze Vogue-Debatte an.
Und auch auf so, bedient er natürlich so Klischees, dass bei den Grünen ja alles so ganz schlimm wäre und
genau.
Sowas.
Genau, und vor allem so, was klingt da auch an? Nicht zielgerichtet, sondern so Muschebubu. Weißt du, alle sind so lieb miteinander, aber es kommt nichts Richtiges bei rum. Das klingt an, vor allem in Bezug auf diesen ganzen Streit um diesen Verlagspreis. Und er sagt eben, dass der Kulturstaatsminister Weimar eben schlicht nicht daran gewöhnt ist, dass er in dieser Umgebung natürlich der Außenseiter ist. Also er stilisiert Weimar auch so ein bisschen als einen, der sich unbewusst ins Fettnäpfchen setzt mit seinen Aussagen, weil er halt einfach konservativ ist und in dieser links-grün versifften Wokeness-Bubble, ne, wie so ein Fisch auf dem Land sich verhält und das aber natürlich alles gar nicht so meint. Aber und das ist dann sein Fazit, was ich sehr merkwürdig finde, dass er ihm sehr angenehm in Erinnerung geblieben ist, auch in seiner Sendung, das sagt er dann nochmal, weil er, Zitat, unter anderem etwas zustande gebracht hat, was viele Politiker und ebenso Journalisten nicht hinbekommen. Er hat klares Deutsch gesprochen. Und man fragt sich so, was ist dein Problem, Junge? Also, Das war dann so, man kann das alles sagen. Das ist ja, das ist absolut, absolut legitim. Aber die Frage ist halt, wieso schießt du jetzt so gegen deine eigene Branche eigentlich? Wird das so ein, also ich glaube, die Buchhandlungsbranche ist auch sehr irritiert über diese Aussage oder die ganze Buchbranche, weil das jemand, das ist ein Autor, der bei auch bei einem Kiepenheuer und Witsch verlegt, ne? Und das hat alles sowas, ich weiß nicht, das hat so ein ganz, ganz seltsames Nestbeschmutzen aus den eigenen Reihen heraus, aber auf so eine unsympathische Weise.
Ja, ich glaube aber, man darf ihn halt nicht zu sehr als Autor vielleicht als in erster Linie sehen, sondern das ist ein Fernsehmensch, der im Berliner Rundfunk schon seit Jahren Sendungen macht, der gewöhnt ist, dass man seiner Meinung zuhört, und ich habe ihn vor ein paar Monat mal im Podcast gehört, in so einem, also in Apokalypse und Filtercafé, wo er einfach als Gast da war. Und da hat man auch schon krass durchgehört, dass er so sich so als so jemand sieht, so, weißt du, so dieses Selbstbild von so, ich habe noch ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und da begegnen dir ja manchmal Leute, die haben ja wirklich einen an der Waffe sozusagen, mit dem, was die für Debatten führen oder wo die falsch abgebogen sind. Und ich bin sozusagen, ich sitze da so und gucke mir das von Berlin mal in Ruhe an, aber da haben wirklich so, ne? Und ich glaube, das ist nicht so weit weg von der Haltung, mit der er dann jetzt dieses Interview gibt. Weißt du, was
Richtig,
ich meine?
Ja.
Und ich glaube, der identifiziert sich halt auch null mit dem ganzen Literaturbetrieb, sondern sieht den eher sozusagen, sieht sich da als so ein, auch sich, wenn du sagst, Weimar der Außenseiter, ich glaube, er selber sieht sich auch als Außenseiter, der sozusagen ein vernünftiger Mensch ist, der auch noch Bücher schreibt und dann einen tollen Verlag vielleicht hat und da auch nette Abende hat, aber eventuell halt auch auf seinen Lesungen genau das Publikum hat, was ihm da auch zustimmt, weißt du, dass ja alles ein bisschen wild geworden
ist. Das macht total Sinn, deine Einschätzung, und die geht auch gut einher mit den zwei anderen Zitaten, die ich dir noch mitgebracht habe, die wohl bekannteste, die wahrscheinlich alle schon gehört haben, weil sie eben auch die Überschrift des Ganzen gebildet hat. Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, weil Wolfram Weimar irgendwelchen Zauselbuchhandlungen kein Geld zubilligt. Und das könnte man jetzt vielleicht auch einfach wirklich erstmal nur noch als eine absolute Arschloch-Aussage klassifizieren, aber ich finde, er macht schon deutlich auf, also wie er die Welt sieht, wenn er dann noch anfügt, wenn Wolfram Weimar sagt, ich mag keine linksradikalen Buchhandlungen, ist die Aufregung groß. Und sagt dann, also wenn jemand der Meinung ist, er müsse Verschwörungstheorien in die Welt blasen, soll er das machen, aber er muss doch nicht mit Steuergeld unterstützt werden. Und hier wird's politisch, und hier geht er ganz klar in eine Richtung, die auch zeigt, dass das alles so bleiben wird, wie Weimar das jetzt alles etabliert hat. Denn linksradikal ist schon mal dieser Begriff, mit dem er da eigentlich gar nicht hantieren sollte. Es gab ja auch diesen Gerichtsprozess mit Weimar, der auf jeden Fall keinen politischen Extremismus diesen Buchhandlungen unterstellen darf. Das ist gerichtlich festgelegt. Jetzt setzt er sich in dieses Nest rein und redet von linksradikal und von Verschwörungstheorien. Das heißt, er diskreditiert diese Buchhandlungen nicht nur als diesen abstrakten Zausel, also nicht ganz ernstzunehmende Zauselbuchhandlung, sondern er stellt sie in der Ecke mit Verschwörungsmythos-Menschen und sagt eben, dass die keine Steuergelder verdient hätten. Und damit sagt er etwas, was eigentlich quasi, wo wir schon mal vorbei waren in der Debatte, nämlich, dass das nicht legitim ist, dass er das rechtlich, dass man das rechtlich über diese Buchhandlungen mit diesen ganzen politischen Komponenten gar nicht sagen darf. Also ich finde das irgendwie schon wild. Kannst mir gern sagen, was du dazu denkst, dann sage ich dir noch, was unsere lieben Freunde des Kulturbetriebs dazu sagen.
Naja, also ich glaube, ich bin halt so ein bisschen so, ich sehe halt diesen Typen einfach als, der macht halt seine eigene Sache, ne? Und der hat seinen eigenen Blick, und für den ist wahrscheinlich eine ordentliche Thalia-Buchhandlung der Traum. Und alles, was irgendwie so ein bisschen alternativ aussieht, ist einfach so, warum, da gehe ich doch nicht hin, so, weißt du? Also so ein bisschen, keine Ahnung. Und der ist überhaupt nicht in diesem Ding drin. Er ist eigentlich sozusagen aus Literatursicht, aus Sicht von unabhängigen Buchhandlungen, aus Sicht von Leuten, die sich um Literaturvermittlung bemühen und eben nicht medienprominent sind, weil das ist ja auch ein Punkt. Wer weiß, ob der überhaupt veröffentlicht wäre, wenn er nicht irgendwie im Fernsehen ständig wäre. Und da passt er eigentlich, da hat er wirklich einfach keine Ahnung. Also weißt du, so, er kann ja seine Meinung haben, der kann ja auch was gegen die Grünen haben, aber er ist eigentlich der falsche Mann für diese Jury. Und gleichzeitig aber, wie du gesagt hast, wenn Weimar das genau das will, dann ist er natürlich da genau der richtige Mann, der passende Mann.
Ja, das wurde auch schon von der Branche gesagt, dass das einfach, dass das, was Thaddäus ausgesagt hat, aus mangelndem Einblick in die Materie entspringt. Und das kann man, denke ich, genauso unterschreiben. Es gab schon einige Verlage, die jetzt, es gab schon einige Buchhandlungen, die jetzt erklärt haben, sich nicht bewerben zu wollen, beziehungsweise einige Verlage, die das nicht machen wollen. Es geht ja um den Verlagspreis. Und das ist halt alles einfach, ja, wirklich so, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, man kann dieses Rad nicht mehr weiterdrehen. Dieser Karren ist zum Stehen gekommen, aber der wird halt immer weiter gepeitscht. Und auch das Feuilleton hat entsprechend reagiert. Also da ist von Arroganz die Rede. Und dass eben manche wollen jetzt einen eigenen Preis stiften, Zausel des Jahres, finde ich irgendwie auch ganz nett, so als Kategorie, sich das einfach anzueignen. Und ja, insgesamt muss man sagen, dass diese Berufung von diesem Thaddäus als kulturpolitischer Totalschaden wahrgenommen wird. Und ich glaube, der das auch das Verhältnis zwischen den politischen EntscheidungsträgerInnen und der Kulturszene massiv einfach belastet.
Ja, und ich glaube, das Hauptproblem ist, wir haben einfach zu wenig Geld im Literaturbetrieb. Und wenn wir genug Geld hätten, dann wäre uns das scheißegal, dann würden wir einfach sagen, dieser Preis, dann nehmen wir halt die anderen Preise, weißt du, was ich meine? Also dann könnten auch die Buchhandlungen oder die unabhängigen Verlage, weil das ist ja schon ein Thema, so ganz einfach zu sagen, so, okay, die spinnen, dann geht halt keiner zu ihrem Preis, gar keiner, uns ist allen egal sozusagen. Mhm. Da steckt trotzdem Geld hinter vom Bund, was man bekommen kann und was in so einer Existenzgründung und in so einem sozusagen Weiterbetreiben von so einem Literatur, von so einer unabhängigen Buchhandlung zum Beispiel oder von einem kleinen Verlag. Und wir kennen ja und reden ja oft über solche Verlage.
Ja.
Und wir wissen, wie die Leute da arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Deprimierendste an der ganzen Sache, ne? Dass man es eben deswegen auch nicht so leicht gut sein lassen kann.
Richtig.
Und sagen kann, okay, sollen die halt ihr Ding machen.
Genau, es ist wie mit den Stipendien für freie SchriftstellerInnen. Das ist ja kein nice to have on top. Man bewirbt sich ja ununterbrochen, weil einem so ein einzelnes Stipendium manchmal das ganze Jahr rettet.
Und da spielt die Politik einfach eine große Rolle, ne? Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast, als die Trump-Regierung kam, die haben ja alle Fördermittel, Kulturförderung extrem eingestrichen.
Ja.
Und auch nochmal extrem dann so ideologisch geprüft. Und da gab es ganz viele Autoren und Autorinnen, die quasi gesagt haben, ey, das war jetzt eigentlich meine Planung für die nächsten Monate oder fürs ganze Jahr.
Ja.
Und ich habe jetzt einfach nichts mehr. Ich sitze jetzt ja einfach da so, ne? Und diese Frage schwingt da halt immer mit und macht das dann auch für den Kulturbetrieb so ernst und eben nicht was, wo man sagen kann, weil der wird jetzt natürlich sagen so, ja, guckt es euch doch an, ich sage einen Satz und schon regen sie sich wieder alle auf.
Genau so.
Aber
ist
das
es,
ist
ja
eben die mangelnde Materienkenntnis.
Genau. Ich meine, wir behalten das natürlich im Auge und es springt einem natürlich auch ins Auge. Das heißt, viele werden das eh schon mitbekommen haben. Ich muss jetzt einfach mit dir auch nochmal drüber sprechen, weil mir es mal ganz abseits von diesen ganzen politischen Dimensionen, mit denen da auch so gespielt wird, finde ich, so berechnend auch so ein bisschen gespielt wird. Ich finde einfach, wie unsympathisch kannst du sein? Jetzt mal wirklich auf diesem Level, jetzt habe ich eine Fliege am Ohr, auf diesem Level einfach mal runtergebrochen auf so dieses Zwischenmenschliche. Es ist einfach unhöflich. Und das hatten wir schon so oft. Wir sind da ja auch beide so ein bisschen, keine Ahnung, ganz gerne so, was Umgangsformen betrifft, so im gemeinsamen gesellschaftlichen Miteinander. Aber was soll das? So, man kann ja echt unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich finde, das hat ihn einfach auch so disqualifiziert als jemanden, mit dem ich das Gefühl habe, ein ernsthaftes Gespräch über Kultur oder sowas führen zu können. Also das hat mich sehr enttäuscht und ich möchte aber damit nicht abschließen, denn es gibt noch eine neue Juryvorsitzende im Literaturbetrieb. Und das ist the one and only Insa Wilke. Und sie wird übernehmen, hat sie schon mal inne gehabt, aber sie wird wieder übernehmen den Juryvorsitz des Ingeborg-Bachmann-Preises beziehungsweise dieser Klagenfurter Literaturtage, die im nächsten Jahr wieder im Juni stattfinden. Und da freue ich mich sehr drüber. Meine letzte Erinnerung an Insa Wilke ist übrigens ziemlich lustig. Wir hatten uns am DLL getroffen, am Deutschen Literaturinstitut. Sie war da Dozentin und ich hatte auch ein Seminar übernommen. Und sie stand in der Tür und ich wollte in den Raum dahinter und wollte sie vorgehen lassen. Und wir haben uns zur Begrüßung kurz umarmt und dann wartete ich eben. Und dann haben wir uns nochmal umarmt, weil sie dachte,
also wir müssen die Situation, die braucht ganz viel Liebe heute.
Genau, warum geht sie nicht rein oder warum geht sie nicht weg? Und wir mussten beide so lachen und es war einfach sehr herzerwärmend. Und das rettet mir irgendwie gerade diesen Tag, weil nachdem dieser Typ dort jetzt den Juryvorsitz übernommen hat und mich damit so ein bisschen schon bevor er überhaupt angefangen hat, damit enttäuscht hat und eben nicht nur mich, habe ich mich über diese Nachricht sehr, sehr, sehr gefreut. Die helle Kammer. Josef, du warst gestern im Kino, ganz, ganz frisch zur Premiere dieses neuen Christopher Nolan-Films über die Odyssee. Und deswegen reden wir heute drüber und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich liebe Mythen und du liebst Kino.
Und ich liebe jetzt auch Mythen.
Und
also
du
nach
liebst jetzt
nach
auch
der Odyssee
Mythen.
Und zwar nicht nur nach dem Film, sondern vor allem auch nach dem Buch, über das wir auch reden werden, liebe ich jetzt auch Mythen auf jeden Fall.
Das wird ein richtig tolles Gespräch und ich freue mich drauf. Wir steigen mal so ein bisschen von vorne ein. Der Mythos um Odysseus wurde vielfach adaptiert. Und grundsätzlich ist das ja auch ein Erzählprinzip, was wir in unserer Kultur nicht wegdenken können. Das Prinzip der Heldenreise, das ist ja dort ganz klassisch auch aufgebaut. Es gibt viele Filme und Bücher, die grundsätzlich lange gefährliche Reisen nach Hause thematisieren, ohne dass sie explizit von diesem griechischen Mythos handeln. Aber das kann man ja auch immer wunderbar abwandeln und für jede Zeit und jeden Helden irgendwie neu schreiben. Verfilmungen kenne ich persönlich von der Odyssee 8. Also ich habe sie nicht alle gesehen, aber ich habe von ihnen gehört. Angefangen mit einem Historienfilm von 1911 bis hin zu der Christopher Nolan-Verfilmung heute, über die du uns dann gleich mehr berichtest. Und ich liebe ja zum Beispiel die Verfilmung von Mario Camerini, die habe ich gesehen, die ist so voller Pathos und in meiner Zitatesammlung, ich habe so einen kleinen Zettelkasten mit vielen Zitaten, habe ich damals aus diesem Film einen Dialog rausgeschrieben zwischen der Zauberin Circe und unserem Helden und ich dachte, wir lesen den zum Einstieg mal mit verteilten Rollen, mit dem nötigen Drama in der Stimme und ich möchte aber gerne Odysseus lesen.
Gut, dann steigen wir mal ein, Lin, oder?
Genau.
Lesen wir die Szene kurz.
Du beginnst, du bist die Zauberin.
Ich bin die Zauberin. Oh, da kann ich dir auch was erzählen, wie die im Film so dargestellt wird. Ich werde dir etwas schenken, das dich deine armseligen Wünsche vergessen lässt. Zeus wird dir Unsterblichkeit verleihen. Es ist mein Geschenk, das Größte, was einem Menschen gegeben werden kann.
Nein, es gibt Größeres, geboren werden und sterben und als Mensch gelebt zu haben.
Ja, als Mensch gelebt zu haben. Und immer nur in Angst.
Aus Angst wird auch der Mut geboren.
Und das Alter. Das langsame Hinsiechen und Sterben. Das ist das Schicksal von euch Menschen. Ein trauriges, jämmerliches Erbe.
Und trotzdem nehme ich dieses Erbe an. Ich erwarte auch nicht, dass der Tod mich ruft in brüllender Schlacht oder im Brausen des Sturms. Viel weniger würde genügen. Eine plötzliche Brise oder auch die Kühle der Nacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Josef. Hast du mir sehr schön gelesen. Vielen Dank. Ich mag ja diesen Pathos. Ich mag dieses Existenzielle. Ich finde in diesen kleinen Dialogen schon damals in dieser Camerini-Verfilmung, die wirklich also Kultstatus hat bei mir.
Die ist schon ein bisschen älter, oder? Dass wir das nochmal kurz einordnen.
Ja, die ist ein bisschen älter. Und ich packe mal das Foto. Das Filmplakat packe ich mal bei Instagram in unseren Post zur Folge. Da sieht man das auch nochmal. Das ist so ein gezeichnetes Filmplakat. Und warum bringe ich das mit? Wir werden heute einfach viel auch über Sprache sprechen, über das, was dort und wie es vermittelt wird. Und hier hat man jetzt einfach mal so einen kleinen
so eine Hollywood-Melodrama-Version
genau.
Sozusagen von der Odyssee.
Richtig.
Ja, total spannend. Ich habe nur gefragt, weil es gab ja auch diese neue Verfilmung. Jetzt kurz vor Christopher Nolan gab es die Verfilmung mit, ich weiß nicht mehr genau, wer sie gemacht hat, auch ein Italiener auf jeden Fall. Und das war Pasolini hieß der, so fällt mir gerade ein, der Regisseur. Ja. Und Ralph Fiennes und Juliette Binoche, die beiden aus Der englische Patient, wieder vereint als Penelope und Odysseus. Und die haben sich halt darauf konzentriert, nur auf diesen Heimkehrteil. Er kommt auf dieser Insel an und wie geht's dann weiter sozusagen. Und an die musste ich jetzt gerade noch denken. Die fand ich nämlich auch ziemlich gelungen, so als so eine Art Kammerspiel-Situation. Und ist sehr berühmt geworden, weil Ralph Fiennes hat dafür sehr krass trainiert und dann haben alle gesagt, so Alter, mit 60 sieht der so aus.
Oh, wow, okay.
Also wenn man das sehen will, kann man sich den Film auch angucken.
Und ich finde, das ist wieder so toll, mathematisch auch Filme zu schauen. Ne? Also man kann thematisch auch dazu kommen wir jetzt nämlich zu den Büchern. Ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich ein Literatur-Podcast sind. Ich finde nämlich noch interessanter, was die Literatur aus der Odyssee gemacht hat. Also mehr über Circe, die wir jetzt gerade schon gehört haben, gibt es im Roman Ich bin Circe von Madeline Miller. Bei ihr ist die Zauberin keine ja, kein femme fatale Klischee, sondern eine tiefgründige und sehr menschliche Figur. Es gibt auch grundsätzlich feministische Nacherzählungen wie Penelope und die 12 Mägde von Margaret Atwood. Sie erzählt die Geschichte aus der Sicht dieser Odysseus-Ehefrau Penelope, von der ich ja übrigens auch meinen zweiten Namen habe, und wirft einen Blick auf die 12 Mägde der Frau, die ja als Verräterinnen gehängt worden sind. Also auch hier werden die zur Sprache gebracht, die sonst immer sehr stumm gewesen sind bis dato. Und von uns schon besprochen, Penelopes Schiff von Ulrike Dresner, in der nur die Frauen ein Schiff besteigen, weil Penelope gar nicht einsieht, einfach nur zu warten, und in einem epischen Langgedicht die Sprache neu erfinden. Also da sprechen Sklavinnen, da sprechen Penelope und ihre Mägde. Und in unserer Folge vom 15.8. haben wir mit Ulrike Dresner ausführlich über dieses Buch gesprochen. Also hört da unbedingt rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da geht es auch generell viel um diese Übersetzungsfragen, weil die Mägde waren eigentlich Sklavinnen. Und was bedeutet das auch für die Dynamik zwischen den Figuren? Das ist ein wirklich fantastisches Buch. Und da hilft es auch, finde ich, wenn man vorher Ulrike Dresner mal drüber sprechen hört, bevor man sich das auch anhört, weil es gibt Bücher, ich glaube, da braucht man auch manchmal so ein bisschen, oder muss man so ein bisschen an die Hand genommen werden, dass man die Reichhaltigkeit wirklich auf den auch mit rausnehmen kann aus diesen Seiten. Allein ins Englische wurde die Odyssee übrigens 60 Mal übersetzt. Und warum das so spannend ist, auch noch heute, zeigt sich am Beispiel eines Wortes. Im ersten Satz der Odyssee, welches den Helden der Geschichte Odysseus charakterisieren soll, das griechische Adjektiv Polytropos. Das wird bei Kurt Steinmann in seiner Übersetzung als wandlungsreich übersetzt, bei Johann Heinrich Voss als vielfach umhergeirrt oder herumgeirrt, bei Roland Hampe viel gewandert und bei Karl Ferdinand Lemp wendig und listenreich. Und alle Übersetzungen dieses Wortes in dieser Art sind korrekt in dem Sinne, dass dieses Wort das bedeuten kann. Es ist ein sehr uneindeutiges Wort, aber es soll einen Helden, den Helden unserer Kultur beschreiben. Deswegen ist das ein Streit auch im Griechischen, in diesem altgriechischen Kosmos, wie man das korrekt übersetzt. Und du hast es jetzt vielleicht schon gehört an meinen Zitierungen, und ich kann es nochmal ganz konkret sagen, auch bei den 60 englischen Übersetzungen, es haben bis jetzt nur Männer, nicht bis jetzt, bis vor einigen Jahren, nur Männer die Odyssee übersetzt. Und deswegen haben sie natürlich auch bis jetzt nur Antwort auf diese Frage gegeben, wie man dieses und viele andere Wörter übersetzen kann. Und es war übrigens auch Ulrike Dresner, die mir damals geholfen hat, die Übersetzung der Odyssee zu wählen, die für mich die beste ist. Denn bei so vielen Übersetzungen ist klar, die unterscheiden sich enorm. Und man muss entscheiden, welche Übersetzung möchte ich lesen? Also man kann nicht einfach irgendeine greifen, das funktioniert meistens weniger gut. Und Ulrike Dresner hat mir damals dieses Buch empfohlen, über das wir heute noch sprechen werden. Aber ich möchte dir gerne noch zum Schluss, bevor wir einsteigen, von diesen deutschen Übersetzungen der Odyssee die ersten Sätze mitbringen. Denn ich habe gemerkt, schon allein am ersten Satz dieser Übersetzungen sieht man, wie sehr sie sich unterscheiden. Und das ist, glaube ich, der perfekte Einstieg, denn unsere Autorin, über die wir heute reden, die macht es nochmal ganz anders, und das mit einem guten Grund. Also, Voss schreibt: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewandten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf den Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Jünger schreibt: Den Mann besinge mir, Muse, den weithin Gewanderten, welcher sehr viel irrte, nachdem er die heilige Feste Trojas zerstört hat. Bei Hampe heißt es: Nenne mir, Muse, den Mann, den Vielgewandten, der vielfach wurde verschlagen, seit Trojas heilige Burg er zerstörte. Bei Steinmann heißt es: Muse, erzähl mir vom Manne, dem Wandlungsreichen, den oft es abtrieb vom Wege, seit Trojas heilige Burg er verheerte. Und zuletzt mal Schadewald: Den Mann nenne mir, Muse, den Vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte. So. Eins fällt mir, abgesehen von den ganzen Unterschieden in Wortwahl und Form, auf, nämlich die Muse. Das ist überall die Muse. Sie wird zum Bericht aufgefordert, und ich wollte von dir mal wissen, wer fordert sie hier eigentlich auf zu erzählen? Wie ist die Erzählsituation in der Odyssee? Wie steigen wir da ein?
Ich meine, bei der Muse müssen wir ja immer sagen, das war damals sozusagen das gängige Parameter. Die Muse ist die, die, es gibt zum Beispiel auch für die Geschichtsschreibung eine eigene Muse und die werden angerufen, weil man glaubt, und das ist ja eigentlich auch da steckt auch ein sympathischer Gedanke drin, nämlich nicht ich bin das Genie, diesen Geniekult, den gibt's, wir hatten das beim Geniekult, ne? Dass es das damals noch nicht gab, sondern das Genie ist was von außen in den Autoren, Erzähler reinkommt und dann sozusagen durch diese Eingebung wird die Geschichte erzählt. Und so ist das hier auch. Und deswegen hat man diese Musenanrufungen am Anfang von Texten. Das hast du auch am Anfang von historischen Werken und so. Und das haben wir auch hier. Was ich lustig fand an deinen ersten Sätzen ist, ein Punkt, den Emily Wilson sehr stark kritisiert an vielen Übersetzungen ist, dass sie sagt, die Sprache ist eigentlich simpler. Und die wird von den Übersetzern kompliziert gemacht. Es wird immer so noch ein bisschen umständlich, noch ein schwierigeres Wort nehmen, um zu zeigen, hier Vorsicht, Hochkultur. Bitte nicht hier denken, das ist zu einfach, das ist die Odyssee so. Und ich kann dir vielleicht die ersten zwei Sätze ganz kurz mal vorlesen.
Darum wollte ich dich bitten, denn, und Emily Wilson ist der Name, den wir noch nicht genannt haben, den du gerade gesagt hast, das ist die Übersetzerin, die erste weibliche Übersetzerin der Odyssee und sie hat 15 Jahre daran gearbeitet und 2017 ist das Buch erschienen.
Und ich muss sagen, ich war noch nie so Fan von irgendwem wie jetzt von ihr, so schnell, weißt du, so, weil ich dieses Buch gelesen habe und immer wieder dachte so, das ist einfach so genial gemacht. Also sie ist einfach so gut und auch wenn man den Anmerkungsapparat dann liest und darüber werden wir heute auch noch viel reden. Lass mich gleich, wenn du das jetzt gerade erwähnst, zwei, drei Sätze sagen. Sie ist 1971 in Oxford geboren, also sozusagen am praktischen Ort, um sich zu begeistern für antike Stoffe, weil dort gibt es einfach eine sehr starke und renommierten Bereich einfach für so Klassikstudien, also klassische Literatur, antike Literatur. Und sie hat das dann auch studiert, hat Altphilologie studiert und ist Professorin inzwischen für Classical Studies an der Universität von Pennsylvania und hat eben wirklich weltweiten Ruhm letztlich erlangt durch die Übersetzung von Homers Odyssee und 2023 auch der Ilias. Und man geht auch davon aus, das ist nicht so ganz klar, aber man geht schon sehr stark davon aus und ich würde, nachdem ich den Film gesehen habe, da auch zustimmen, dass dieser Film wirklich auf ihrer Version beruht.
Weil das viele hat sie der Interpretationen, in einem Interview auch.
Die sie macht, ne, sind einfach, die werden vom Film übernommen, viele der Sichten, die sie nimmt. Plus, es ist auch so, man merkt auch jetzt so in dieser ganzen, sag ich mal, Aufmerksamkeitsbubble, die dann plötzlich entsteht rund um den Film und um das Thema, sie wird einfach jetzt von allen angefragt und sowas. Das heißt, man merkt schon, da gibt es schon einfach eine krasse Verknüpfung
zu dem Film. Genau, und Nolan hat das wohl auch gesagt. Also er hat sie nicht kontaktiert, aber er hat gesagt, er findet ihre Übersetzung wirklich toll. Und ich bin total gespannt, ich kenne nämlich diesen ersten Satz und ich will ihn unbedingt von dir nochmal hören, weil er ist so ganz anders.
Genau, wir steigen ein mit Tell me about a complicated man, Muse, tell me how he wandered and was lost. Und das ist einfach sozusagen, das ist im Vergleich zu dem einfach wirklich so dieses ganz simple, es ist ein komplizierter Typ, der wandert und geht verloren. Also, ne? Und wenn wir dann dran denken, alleine von der Wortwahl, was wir jetzt für Wörter gehört haben, die du da vorgelesen hast, die ja wirklich in der normalen Sprache nicht so typisch verwendet werden, dann merkt man da schon einen Unterschied. Aber ich würde sagen, Lynn, stell mir Fragen, aber wir steigen nicht direkt mit der Sprache ein, oder? Wir gehen erstmal zu anderen Aspekten der Geschichte und wir kommen dann zu unserer Nerd-Sprachabteilung, kommen wir auch noch.
Da
aber
kommen wir später hin. Wir werden erstmal handfest, aber ich möchte eine Sache sagen, weil sie hat ganz viel Hate bekommen für das Complicated. Es wurde ihr unterstellt, es ist eine politische Entscheidung. Also so nach dem Motto, der Mann und so weiter. Aber, und da werden wir noch drauf kommen, und das möchte ich deshalb nur kurz vorweg schicken, complicated ist hier ein sehr vielschichtiges Wort, sowohl in diesem griechischen Kontext als auch in der englischen Übersetzung. Und complicated heißt nicht nur kompliziert, es heißt auch vielschichtig. Und wenn wir das alles berücksichtigen.
Das ist auch das, was Sie sagen. Also das ist so eine richtige Billo-Interpretation, weil man jetzt sagt, so, die wollte sagen, das ist ein schwieriger Typ, deswegen schreibt sie in den ersten Satz rein. Ja. Ich finde den echt kompliziert. So, ne? Also ja.
Also da muss man wirklich sagen, das ist eigentlich etwas, was diesem Helden sehr gerecht wird, wie wir noch hören werden. Dieses complicated, denn es heißt vielschichtig. Es heißt nicht einfach gestrickt. Gut, wir gehen mal rein in die Odyssee. Wir haben es hier mit einem Mythos zu tun. Das heißt, wir haben Götter, Zauberinnen, wir haben Menschen, sie interagieren alle miteinander. Es gibt Kriege, es gibt Liebe. Und vielleicht frage ich dich zum ersten Mal etwas über diese Figuren. Wie ist denn und wie müssen wir uns das Verhältnis von Göttern und Menschen vorstellen? Und da beziehe ich mich jetzt sowohl auf den Film als auch die Übersetzung von Emily Wilson. Denn das, was du jetzt vorgelesen hast, das klang sehr leicht verständlich und auch etwas, womit man sich total identifizieren kann. Ja, ein Mensch, der verloren geht und der sich wiederfindet. Und wie ist das denn, wenn man das adaptiert als Film oder das ins Heutige übersetzt, in diesen Verhältnissen zu Figuren, die wir heute nicht so kennen? Götter kommen in neu geschriebenen Texten so gar nicht unbedingt viel vor.
Ich glaube, was die Götter, und das ist ein guter Punkt, um, glaube ich, erstmal den Rahmen abzustecken. Wir leben hier in einer Welt, in der es die Erde gibt und in der es aber auch einen Himmel darüber gibt, den Olymp. Und in diesem Olymp leben die Götter und es gibt immer wieder sozusagen Austausch zwischen beiden Ebenen. Und das ist erstmal wichtig klar zu haben, weil das spielt immer eine Rolle. Bei jeder Situation, wo der Held landet, mit wem er interagiert, die Götter spielen und Göttinnen spielen immer eine Rolle. Die müssen auch um Schutz angefleht werden, denen müssen Opfergaben gebracht werden. Es ist so, dass letztlich nichts passieren kann, ohne dass man die Götter um Hilfe anfleht oder sozusagen sich bei ihnen bedankt oder genau. Weil wenn das nämlich nicht passiert, kommt der Zorn der Götter und da reden wir auch noch drüber. Ich würde sagen, das, was die Götter vielleicht so interessant macht, auch noch für heutige Lesende, ist, sie sind halt trotzdem auch sehr kompliziert und sie benehmen sich eigentlich auch wie Menschen, aber Menschen, die halt viel mehr Macht haben als reguläre Menschen. Das heißt, wenn die halt schlechte Laune haben, dann wird halt schon mal so eine ganze Schiffsmannschaft auf dem See zerfetzt und oder wächst plötzlich eine Steinwand um den ganzen Ort und der wird abgeschottet als Strafe, weil da die Leute, die dort an diesem Ort leben, anderen geholfen haben oder so, ne? Das heißt, wir haben also einfach so ein krasses Machtungleichgewicht, aber nicht unbedingt ein Ungleichgewicht in der Art, wie das beschrieben wird. Das sind auch eigentlich so Menschenfiguren irgendwie, denen halt Superkräfte sozusagen angedichtet werden. Das so zum einen. Und die Götter sind auch insofern ambivalent, dass sie einerseits, ich hatte das schon gesagt, so diese auch negativ-menschlichen Eigenschaften haben. Das heißt, die stehen nicht über den Dingen, die fühlen sich dann gekränkt und wollen dann Rache und so.
Genau.
Gleichzeitig sind sie aber auch trotzdem, funktionieren sie stellenweise auch als so eine Art moralischer Kompass oder so. Also sie achten auch sehr drauf, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Zum Beispiel die Regel der Gastfreundschaft, dass die nicht verletzt wird. Und wenn Menschen die verletzen, dann sind es oft die Götter, die dann da reinkommen. Wir haben hier zwei Götter, Göttinnen, die sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt ja super viele in diesem, auch in diesem Kosmos. Es kommt zum Beispiel der Götterbote Hermes vor oder andere. Aber wir wollen jetzt über diese zwei mal reden, weil das sind die, die wirklich dominieren. Eine taucht sehr oft auf, das ist Athena. Athena ist sozusagen die Mark-Odysseus einfach. Ne?
Kriegsgöttin, oder?
Die Kriegsgöttin, genau. Und ihr werden ähnliche Eigenschaften zugeschrieben wie Odysseus. Sie ist listenreich, sie hilft Odysseus immer wieder dann auch im Trojanischen Krieg. Und sie will, dass Odysseus am Ende nach Hause kommt und dass er sozusagen der Siegreiche ist. Das ist seine Unterstützung. Und das Lustige bei ihr ist aber, die will auch Krieg. Deswegen teilweise im Buch provoziert die auch immer die anderen gegen Odysseus, damit er noch saurer wird, damit er dann nachher noch mehr Schaden anrichtet sozusagen. Mhm. Das heißt, die Götter, das ist nicht so eine, also wenn du die jetzt auf deiner Seite hast, heißt es noch nicht, dass dann dein Leben plötzlich entspannt ist, sondern die spielen dann trotzdem noch mit dir, die können es quasi nicht lassen, weißt du so. Genau, aber gleichzeitig unterstützt sie ihn. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Gott, der Odysseus daran hindert, nach Hause zu kommen. Und das ist Poseidon. Und weißt du noch, woher das quasi, warum Poseidon sauer auf Odysseus ist?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber was ich weiß, weil ich eben, wie gesagt, mich mit den Göttern an sich und deren Archetypen so beschäftige, das ist der Gott des Meeres. Und das macht natürlich auch Sinn. Odysseus ist ein Seefahrer. Und nur er kann ihn grundsätzlich sehr, sehr lange in die Irre führen auf seinen Wegen. Aber ich weiß nicht mehr, warum er Beef hat mit Poseidon.
Genau, Poseidon taucht auch selber nur ganz wenig auf in dem Dings, aber in dem Text, aber er ist sozusagen, richtet viel Schaden an. Und zwar ist das Problem, Odysseus kommt zu den Zyklopen, zu dem Zyklop, der lebt allein in so einer Höhle und der Zyklop hat ein Auge, ist so ein Riese und Odysseus geht mit seiner Mannschaft in diese Höhle rein und sucht nach Essen. Also die es geht sowieso so los, dass die sich relativ verirren und das ist eine sehr lange Heimfahrt quasi von Troja und die müssen einfach dort anlanden und ihre Vorräte auffüllen.
Ich glaube, es sind 2x10 Jahre, ne? Die einmal 10 Jahre Krieg und dann auch 10 Jahre Heimkehr. Genau. Also die verirren sich wirklich.
Die verirren sich erstmal. Da kommen dann noch viele Jahre. Also das ist noch relativ am Anfang, damit auch sozusagen gleich das Setting gut gesetzt ist. Aber sie kommen zu diesem Zyklopen und dieser Zyklop sperrt die quasi in seiner Höhle ein und fängt an, die Mannschaft von Odysseus aufzuessen. Der schnappt sich dann immer mal ein und verspeist den. Und irgendwann kommen die da halt raus und Odysseus provoziert dann diesen Zyklopen auch noch und sticht ihm eben auch ein Auge aus.
Er hat
also
ja
das
nur
Auge.
Eins.
Ganz genau, das Auge. Und wenn du nur ein Auge hast und das Auge ist weg, hast du natürlich echt ein Problem. Ne?
Ja.
Und das ist das Zyklopenproblem, was der hat. Und der wird halt extrem sauer. Und Odysseus steht dann auf seinem Schiff. Und das ist zum Beispiel was, ein Aspekt, den ich schon sehr interessant fand, weil das auch ein Unterschied zwischen Film und Buch ist. Odysseus steht auf dem Schiff und provoziert ihn dann auch noch, weil er sozusagen genervt ist, dass Teile seiner Mannschaft verloren gegangen sind. Kann man ja irgendwie verstehen. Aber der schreit dann halt diesem Zyklop so nach dem Motto zu, haha, ich habe dir das Auge ausgestochen, ich bin Odysseus. Und dann sagt der Zyklop natürlich, und der Zyklop ist ein Sohn Poseidons. Und der sagt halt zu seinem Vater, ey, guck dir den an, der muss bestraft werden dafür, was der mir angetan hat. Und dann wird Odysseus dafür bestraft, indem er nämlich extremst viel herumirrt.
Ja, und ich finde wirklich so, man kann auf das Erste, wenn man diese Geschichte so kurz anhört, ne, dann kann man natürlich, und da so kurz reinsteigt, dann kann man natürlich denken, oh Gott, Zyklopen, Götter, was hat das mit mir zu tun? Aber dieses, da sind Vater und Sohn und du kommst da rein und machst dich über den Sohn lustig und dann kriegst du dafür vom Vater auf den Deckel. Das ist so.
Genau, die Motive.
Die Motive sind doch total weltlich.
Genau, vielleicht zwei kleine Sachen. Auf der einen Seite ist es so, dass diese Welt, die uns hier erzählt wird, eine sehr interessante Welt ist, auch aus heutiger Sicht, wenn man da drauf guckt. Weil es ist super viel wirklich die reale antike Welt beschrieben und die Orte. Und gleichzeitig aber dieser krasse Fantasy-Einschlag sozusagen aus heutiger Sicht, der irgendwie eine interessante Kombination ergibt. Es gibt eben diese Stellen, wo versucht wird, diesen Krieg nachzuerzählen und man hat so das Gefühl, da wird sich jetzt bemüht um eine möglichst historische Nacherzählung. Und dann hast du plötzlich eben eine Insel, wo Zyklopen sind oder wo Zaubererinnen sind oder so. Ne? Und das ist passt aber natürlich trotzdem auch in diese Götterwelt, dass es da eine Sagenwelt auch drumherum gibt.
Ja.
Und das macht die Odyssee zum Teil aus. Und wir wollen ja immer wieder über den Film sprechen und nicht nur zum Gesamteindruck dann einmal den Film nehmen, sondern das so mit einweben.
Ja.
Und das können wir an der Stelle jetzt hier auch machen, weil Poseidon, wie gesagt, kommt auch im Film kaum vor. Ich würde aber sagen, der Film hat generell die Götter und Göttinnen sehr reduziert. Die einzige, die wirklich regelmäßig vorkommt und sozusagen die stellvertretend für die Götter und Göttinnen steht, ist Athena. Athena wird im Film gespielt von Zendaya und die kommt immer mal wieder und ist so eine Art. Ja, also im Film wirkt die wie so eine Art Gewissen von Odysseus irgendwie. Also sie steht da und ist so in seinen schwersten Stunden bei ihm und ist aber weniger so die Kriegsgöttin und mehr so die Göttin, die sagt, guck mal, was hier alles angerichtet wurde sozusagen. Ne? Guck mal, und ihn immer wieder so diese, sag ich mal, diese philosophischen Metadialoge mit ihm führt. Dieses, der Held muss mal kurz innehalten und das verarbeiten, was er da jetzt gerade sieht. Und deswegen gibt es mit Zendaya total viel, also mit Damon spielt Odysseus und diese zwei sitzen halt oft zusammen oder stehen am Strand und gucken aufs Meer raus oder haben so ihren Moment im Schutz der Nacht, wo sie so miteinander reden. So, und ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr schön gelöst. Ist aber, wie bei vielen Dingen in diesem Film und wie man es wahrscheinlich auch machen muss bei Verfilmung, eben eine ganz klare Entscheidung. Athena wird als die Göttin, die ja eigentlich die Göttin des Krieges ist, ist hier so eine Art unschuldige Göttin, die für das Gute der Menschen steht, was zerstört wurde durch den Krieg und alles. Und bekommt dadurch so ein bisschen eine neue Rolle.
Ich finde grundsätzlich empfehlenswert, wenn man sich für diese Ausdeutung auch der Götterfiguren interessiert, sich zum Beispiel mal bei Arte diese Reihe anzuschauen. Kennst du die? Das ist Antike Mythen heißt die und da gibt es 20-minütige Folgen zu fast jeder größeren Gottheit. Und das ist wunderschön gemacht und richtig, richtig gut erklärt, auch sehr, sehr spannend. Und man kriegt mal so ein Gefühl dafür, wie diese, mit welchen Charakteristika diese Gottheiten ausgestattet sind. Und dann kann man auch gut nachvollziehen, wie Leute dann zum Beispiel in der Literatur und im Film Entscheidungen treffen, wie sie diese Figuren dann tatsächlich darstellen wollen. Und was das du jetzt erzählt hast, das lässt mich so ein bisschen vermuten, dass auch die Idee vielleicht sein könnte, zu sagen, so wie wir heute vielleicht, zumindest manche von uns, so eine Art gebetsartige innere Dialoge mit Gott führen, ja, also Leute, die noch gläubig sind, und dadurch zum Beispiel auch so schwierige Entscheidungen treffen wollen oder schwere Schicksalsschläge verarbeiten wollen, so kommt es mir hier auch vor. Eine ausgelagerte innere Stimme am Ende des Tages, mit der du dich quasi versuchst auf Kurs zu halten.
Ganz genau. Und dieser andere Aspekt, dass die Götter eben sich ständig einmischen und so, das wird so ein bisschen, das wird schon mal erwähnt, dann heißt es immer Zeus Gesetz oder sowas. Aber das wird nicht so richtig ernst genommen und nicht so richtig etabliert, wie das eigentlich in dem Mythos ist, ne? Also diese, deswegen ist es ein guter Punkt. Das ist sozusagen das unser Glaubensverständnis eigentlich draufgepackt und anhand von einer Göttin auch gezeigt, was dann auch wieder ganz gut passt, dass man nicht zu viele Götter hat.
Genau, wird
sondern
zu
sozusagen so eine, ne? Ja. An der man sich dann so festhalten kann.
Darf ich dich die nächste Frage stellen oder möchtest du noch mehr zu den Göttern sagen?
Du darfst
sagen?
Mir super gerne die nächste Frage stellen.
Genau, weil Götter und Menschen sind die eine Sache, die wir hier betrachten müssen, aber das Verhältnis der männlichen und weiblichen Figuren interessiert mich wirklich auch sehr, sehr, sehr. Denn es gibt im Buch und wahrscheinlich im Film eben dann auch nicht nur die Göttin oder Göttinnen, sondern es gibt Sirenen, es gibt Zauberinnen, es gibt Frauen, menschliche Frauen, ganz klassisch auch. Und gerade die Penelope ist ja eine sehr umstrittene Figur. Ein bisschen finde ich wie bei der Mutter Gottes so ein bisschen, ne? Dieses Unschuldige, die wehrt sich gegen gegen die ganzen Freier, die dann kommen, um sie zu ehelichen, wenn ihr Mann nicht mehr da ist. Die ist aber immer treu und wartet ganz geduldig auf ihren Mann. Und es gibt feministische Lesarten dieser Penelope. Aber natürlich gibt es auch viele, die sagen, was ist das denn für ein Frauenbild? Nimm uns mal mit in die Übersetzung von Wilson, in die Ausdeutung Nolans.
Ich glaube, was mich generell oft begeistert, wenn ich Klassiker lese und weswegen ich auch immer dazu raten würde, macht's einfach so und macht's auch mit dieser Übersetzung vor allem, weil die sich super gut lesen lässt. Es ist immer ambivalenter, als man denkt. Man hat immer so dieses, aus unserer heutigen Zeit, so diese extreme Hybris von, oh Gott, das ist ja dann alles so voll archaisch und dann hast du da die Männer, die Helden und die Frauen sitzen eh nur rum und sind dann am Herd irgendwie oder warten, dass die Helden zurückkehren und du hast diese Aspekte da drin und da würde ich jetzt auch gern drüber reden, aber ich würde gern auch über die anderen Aspekte reden, die sozusagen dann so ein rundes Bild ergeben und ich habe gedacht, wir teilen das mal so ein bisschen aus. Es gibt nämlich einerseits die Machtlosigkeit der Frauen und andererseits die Macht der Frauen, die in diesem in der Odyssee haben und würde mich gerne von dem Aspekt sozusagen, von der Seite der Frauen eben diesem ganzen Thema nähern. Im Krieg ist es so, gehen erstmal zur Machtlosigkeit. Das, was wir heute auch noch kennen, es gibt Vergewaltigung von Frauen im Krieg. Der Krieg wird ja letztlich um Helena geführt, wobei das fand ich von dem Film sehr, sehr schön. Der hat sozusagen so, da wird dann relativ deutlich gemacht, naja, Agamemnon als griechischer Fürst hat mit Troja eine Handelsstadt, die total floriert und die haben eine Konkurrenz um diese Handelsrouten. Mm. Und das ist eigentlich, also im Film wird so ausgedeutet, dass einfach gesagt wird, der hat einen super Vorwand jetzt, dass diese Frau weg ist mit diesem Prias, glaube ich.
Ja.
Irgendwie so. Gut. Orlando Bloom im Film, ne? Weißt
ja,
du
genau,
noch?
Ja, ja. Oh mein genau. Gott, ja, natürlich weiß aber, ich das noch. In dieser Troja-Verfilmung, genau, von der reden wir gerade, nicht von der Odyssee.
In einer von diesen vielen Troja-Verfilmungen. Mhm. Genau. Hier gibt es ja Helena auch, weil Telemachos, der Sohn von Odysseus, begegnet Helena. Mhm. Die ist ja dann am Ende wieder zurück, ne? Also das hatte ich irgendwie auch nicht so ganz auf dem Schirm, dass die ja wirklich dann, nachdem Troja fällt, kommt die einfach wieder zurück und sie lebt wieder bei ihrem Mann so.
Mhm. War einfach ein kurzer Ausflug.
Ein kurzer Ausflug, aber wie gesagt, die Frage, worüber wird eigentlich dieser Krieg geführt? Wird der wirklich über diese Frau geführt oder ist die Frau quasi einfach nur das Vehikel, um zu sagen, hier ist eine Handelskonkurrenz, die schalten wir jetzt einfach mal aus und haben einen schönen Vorwand.
Ja, genau, es klingt wie ein Vorwand. Wir kennen das aus heutigen politischen Situationen auch, diese Vorwände, die gesucht werden.
Genau, also Frauen als Vorwand, Frauen werden missbraucht im Krieg, Frauen werden auch so als Kriegsbeute sozusagen gesehen. Das haben wir leider, das ist ja bis heute aktuell in Kriegen, ne? Also diese Situation hat sich ja einfach null geändert.
Ja, und ich finde, es gehört auch dazu, das ganz explizit zu sagen, weil zu behaupten, hier würden auch veraltete Muster stattfinden, da würde man sich auch was schönreden in Bezug auf die heutige Zeit. Und genau. Das haben viele Leute in sehr, sehr guten Büchern herausgearbeitet, dass das heute sehr, sehr schlimm ist nach wie vor.
Total. Und dann können wir vielleicht sagen, okay, es gibt bestimmte Rollen für Frauen in diesem Buch. Es ist zum Beispiel so, dass die Ehefrauen schon einfach an ihren Hof so gebunden sind. Das sind nicht die, die aufbrechen in der Regel und die Abenteuer erleben. Das sind auch in der Regel eher die, die dann eben auf ihre Männer warten. Die Männer erkämpfen sich die Ehre auf dem Schlachtfeld. Und umso schwieriger der Kampf ist, umso höher die Ehre. Mhm. Das ist aber sozusagen Männeraufgabe. Und die Frauen kümmern sich eben um das, was vor Ort anfällt, sind an den Ort gebunden. Das ist die Rolle der Ehefrau. Dann gibt es die Sklavinnen. Und auch da gibt es sozusagen zwischen Sklavinnen und männlichen Sklaven Unterschiede. Zum Beispiel die Sklavinnen sind für die Küche zuständig, aber fürs Servieren dann eben die männlichen Sklaven, weißt du, also sozusagen auch ganz klar. Und die Sklavinnen sind zum Beispiel auch für die Erziehung der Kinder zuständig, was in Odysseus eine große Rolle spielt. Die Sklavin, die ihn aufgezogen hat, spielt an verschiedenen Punkten eine große Rolle einfach. Und vielleicht können wir da kurz darauf eingehen. Du hattest vorhin Margaret Atwood mit ihrem Buch und den Mägden erwähnt. Mhm. Und das ist ja was eine der großen Punkte, wo Wilson sehr entschieden immer das im Zweifel so gemacht hat, dass sie Magd mit Sklavin übersetzt hat, weil sie halt sagt, das waren ja nicht Mägde in der Vorstellung, dass die irgendwie Angestellte von höheren Herren waren, sondern die waren einfach Besitz auf diesen griechischen Höfen. Und das ist alleine schon was total was mit dir macht, wenn du das liest. Also was dir einen total anderen Blick auf das
Ganze gibt. Ja, auch auf die Heldenhaftigkeit solcher höheren Familien, ne? Wie heldenhaft empfinden wir jemanden, der so selbstverständlich einen Sklavenhaushalt irgendwie am Laufen hält? Also das macht auch was mit unseren heutigen Wertvorstellungen natürlich, ne?
Genau, ein Teil, den wir sozusagen, eine Doppelmoral, die wir auch bis heute kennen, eine Frau, die ihren Mann betrügt, stellt seine Macht in Frage und macht sozusagen das Schlimmstmögliche.
Mhm.
Und ein Mann, der seine Frau betrügt, dem wird das nachgesehen. Das ist dann schon nicht so schlimm, ne?
Das ist auch sehr heutig.
Und da würde ich gerne sozusagen das auch so ein bisschen konkreter erzählen. Nämlich Odysseus hat auf seiner Reise, trifft er verschiedene Frauen und gerade mit Kalypso verbindet ihn dann doch, also er lebt einige Jahre bei der und es ist auch sehr deutlich, dass die wirklich sehr viel Sex miteinander haben. Ist ein lustiger Punkt bei Mary Beard, die berühmte Sprache, wie nennt man das eigentlich?
Altphilologin
ist es, genau, in Deutsch. Die hat jetzt einen Artikel geschrieben zu dem Film Die Odyssee und sagt, ey, super gemacht, aber wo ist denn der ganze Sex? ne?
Ja.
Das habe ich irgendwie erotisch in Erinnerung. Das fand ich ja schon ganz lustig.
Das ist vor allem genau die umgedrehte Reaktion, die wir damals hatten bei Wuthering Heights. Weil da war es so, wieso haben die alle die ganze Zeit Sex? Ja, es gibt im Buch keinen Sex und hier haben wir es andersrum. Also okay, interessante Entscheidung.
Genau, aber uns werden hier zwei Parallelgeschichten erzählt, die um dieses Thema Treue und männliche Macht, weibliche Treue, männliche Macht kreisen und was da so passiert. Und zwar, erinnerst du dich noch, wie es Agamemnon ergeht, als der nach Hause kommt?
Ach Gott, Agamemnon, war das nicht eigentlich der...
Agamemnon ist sozusagen der Anführer der Griechen. Das ist der seine Tochter opfert, Iphigenie,
die
losgehen können. Und der ist der Bruder von Menelaos und Menelaos ist der Ehemann von Helena.
Ich finde es total beeindruckend, dass du mir das gerade ohne auf deinen Zettel zu gucken so erklärst. Du bist richtig tief
drin. Ich bin jetzt voll drin. Aber sozusagen Agamemnon ist der Anführer der Griechen. Das sind ja eigentlich Stämme, griechische Stämme, die dort sind. Und Agamemnon ist der größte Fürst. Und dementsprechend, wenn der sagt, wir ziehen in den Krieg, dann ziehen alle anderen mit. Mhm. Auch Odysseus, der eigentlich keinen Bock hatte auf den Krieg in Troja. So. Und Agamemnon kommt dann irgendwann aus diesem Krieg nach Hause. Und der Unterschied zwischen Agamemnon und Odysseus ist, Odysseus wählt eine andere Route nach Hause und kommt dann eben in all diese Schwierigkeiten, über die wir ja jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben. Er legt sich vor allem relativ früh mit Poseidon an und hat dann einfach das Problem, nach Hause zu kommen. Und Agamemnon kommt aber nach Hause. Und Agamemnon hat eine Frau, Clytemnestra.
Ja.
Und die betrügt ihn mit ihrem Liebhaber Aigisthos. Und die sind ein Paar geworden sozusagen. Und die Frage ist natürlich, und das macht der Film, entscheidet der Film auch. Also ich glaube, so das kann man vielleicht generell sagen, dieser Film trifft einfach an vielen Punkten sehr klare Entscheidungen, wie es interpretiert ist, was für einen Film ja auch durchaus Sinn machen kann.
Ja,
ne?
Ja, und weil was auch wichtig ist, dass dann, das nicht so wischiwaschi ist. Ja.
Genau. Clytemnestra hat diesen Liebhaber, Agamemnon kommt nach Hause, sie sagt, hey, entspann dich erstmal, ich lasse dir ein Bad ein. Und sobald er in der Badewanne liegt, ermordet sie ihn zusammen mit dem Liebhaber.
Ja, ich erinnere mich, wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Es stirbt immer wer, ja.
Es stirbt immer wer. Und die Frage ist, warum macht sie das? Und da ist es, gibt es in der, im Vorwort, was Emily Wilson schreibt, so ein bisschen so dieses, eine ganz interessante Bemerkung von ihr. Sie sagt nämlich, wir wissen frustrierend wenig über diese antiken Frauen.
Ja.
Und es ist immer extrem viel Interpretationsspielraum. Mhm. Und da sagt der Film, ganz ehrlich, wenn der Vater ihre Tochter ja auch umbringt, er besseren Wind kriegt,
ja,
dann hat die schon Motiv genug, dann muss man quasi gar nicht jetzt so auf dieses, sie hat einen Liebhaber und die zwei wollen den loswerden, sondern das alleine reicht schon quasi für so einen krassen, für so eine Wut, für so eine Rachegelüste, dass das alleine schon reicht. Das fand ich eigentlich ein ganz schöner Punkt, dass Iphigenie da reingebracht wurde, das passiert nämlich in der Odyssee nicht, aber es gibt natürlich die Ilias und die Geschichte wird ja erzählt.
Mhm. Und die hängen eben auch zusammen und ja, ich finde auch, es ist ein wichtiger Punkt, den du hier gerade ansprichst. Das ist nämlich auch dieser Male Gaze irgendwie, der durch die Übersetzung teilweise auch auf diese antiken Frauen zustande kommt oder weiterverbreitet oder verändert wurde, nämlich so dieses, sie hat einen Liebhaber, dann ist das der Grund, sie ist voll die verschlagene Schlange. Und dass ihr eigener Mann aber die gemeinsame Tochter getötet hat, lassen wir jetzt mal außen vor.
Und das ist, glaube ich, also sozusagen aus der Logik der Welt, und das wird auch sehr deutlich, auch in der Übersetzung von Emily Wilson, ist das genau die Logik. Sie ist eine verschlagene Schlange und sie hat Agamemnon seiner Macht beraubt und hat ihn zerstört. Diese Geschichte wird uns quasi und auch Odysseus und seinem Sohn Telemachos permanent als so eine Art Warngeschichte erzählt, so, wenn du nicht aufpasst oder das kann dir drohen mit deiner Penelope auch und das wäre quasi das Ende von allen.
Ja.
Also es ist lustig, die Männer haben die ganze Macht, aber wenn ihre Frau sie betrügt, ist alles in Frage gestellt.
Ja.
So, ne? Also dann sind sie wirklich in ihrer Macht in Frage gestellt. Auch es geht nicht nur darum, dass sie dann irgendwie blöd dastehen oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass ihre ganze Macht, ihr Königreich, alles in Frage steht, wenn ihre Frau ihnen nicht treu ist.
Und ich finde aber, das können wir sehr, sehr ernst nehmen als Motiv und da können wir heute auch noch viel von nehmen, um Gesellschaft zu betrachten, weil Femizide entstehen genau durch sowas. Die Männer verlieren Macht und Kontrolle durch das, was die Frau tut, vermeintlich. Und dann werden Frauen angegriffen, getötet.
Und sie können es quasi nicht akzeptieren, sie können nicht, also das ist sozusagen, ja, voll.
Genau. Und das ist etwas sehr, also das ist ein Konzept von Männlichkeit, das einfach nichts an seiner Aktualität verloren hat, auch wenn heute niemand oder vielleicht fast niemand eine Ritterrüstung anzieht und irgendwie anfängt, irgendwelchen Zyklopen Augen auszustechen. Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Du hast jetzt schon mehrere Male die Altphilologin Mary Beard erwähnt und die hat nämlich darauf hingewiesen, dass Odysseus ja nicht die einzige männliche Hauptfigur in der Odyssee ist. Es gibt nämlich noch, und den hast du auch schon erwähnt, seinen Sohn Telemachos. Und dass er so eine Art Coming-of-Age-Geschichte hat in diesem Buch. Wie viel Platz hat denn Telemachos in der Odyssee bei Emily Wilson, die sich ja an den Text hält, und dann in der Interpretation, in der filmischen Interpretation von Nolan?
Also genau, das müssen wir, glaube ich, zu Emily Wilson auf jeden Fall dazu sagen. Ne? Emily Wilson schreibt, also die hat jetzt nicht irgendwie das neu erzählt. Das ist nicht,
ja,
ich bin Circe, dieser Roman, wo versucht wird, sich in die Romanfigur reinzudenken, sondern sie übersetzt ja diesen Text und versucht aber, macht sich halt auch ihre Gedanken vor der Übersetzung. Das heißt, wir haben hier ja die Odyssee vorliegen und es ist tatsächlich überraschend, wie viel Platz Telemachos da drin einnimmt. Man denkt ja, es geht dann mit Odysseus los und man denkt, es wird einfach seine Reise beschrieben von, er kommt, muss aus Troja ist erobert, dank seiner List mit dem Pferd und dann geht's los und dann hat er verschiedene Hindernisse und am Ende landet er bei Penelope und muss dann mit den Freiern sich auseinandersetzen. Mhm. Das ist so die Story, die man kennt und die erwartet man auch. Und dann geht es einfach erstmal gar nicht mit Odysseus los, sondern es geht mit Telemachos los und es geht darum los, wie der mit bei den Freiern dort ist. Seine Situation ist so, er ist in Ithaka, er ist der Sohn des Königs, der König ist aber schon seit Ewigkeiten weg und keiner weiß, ob der noch am Leben ist. Mhm. Seine Mutter Penelope sitzt da und wartet auf Odysseus. Gleichzeitig sitzen aber diese ganzen, das sind so die jungen Leute, die jungen Edelmänner am Hof von Ithaka, die sitzen alle dort in diesem Raum, verprassen alles, was die Familie von Odysseus eigentlich hat, so. Also die essen die besten Schweine, die trinken die Weinvorräte leer und so weiter, benehmen sich also wie die Schweine wirklich. Hm. Und er kann da aber auch nichts gegen machen, weil er noch so ein Hänfling ist. Ja. Er ist einfach sozusagen, er ist halt noch kein richtiger Mann und er ist ein Kind, er wird größer, er will was dagegen machen, er ist unfassbar frustriert und lässt auch das, wenn wir zu Männer, Frauen, lässt das krass an seiner Mutter aus, so immer wieder so beleidigt er die so extrem oder so. Und dann irgendwann kommt auch hier Athena, die das Ganze ins Rollen bringt und sagt, Junge, du musst jetzt mal los und dich nach deinem Vater erkundigen. Du musst mal die Griechen, die nach Hause gekommen sind, wie zum Beispiel Menelaos, musst du mal befragen, was die über deinen Vater wissen.
Und Agamemnon wahrscheinlich dann auch.
Agamemnon ist dann schon tot durch Clytemnestra, ne? Aber sozusagen so dieses, genau, also du musst die einfach befragen. Und letztlich ist das eine eigene, weil du gesagt hast, Coming of Age, und genau das ist es auch.
Ja.
Theoretisch macht das gar nicht so viel Sinn. Athena könnte ihm auch einfach sagen, was sie über Odysseus weiß, und sie weiß viel mehr als alle anderen.
Ja.
Aber das geht nicht, weil sie schickt ihn dahin, dass er ein Mann wird, also dass er sozusagen erwachsen wird. Und das ist die Telemachie. Also da gibt es auch einen Begriff für sozusagen.
Ja.
Und die kreuzt sich mit der Odyssee. Es gibt nicht nur die Odyssee, es gibt die Telemachie. Und die Telemachie ist vom Reiseumfang kleiner, weil sozusagen nicht die ganz große Reise, sondern es ist zwischen griechischen Inseln. Aber er trifft eben verschiedene Fürsten, die in Troja dabei waren. Er hört sich diese Geschichten an und er lernt selber eben auch was dazu und wächst.
Ja, und vor allem die Telemachie und diese Reise, die dieser junge Mann machen muss, um erwachsen zu werden, die sagt uns auch ganz viel darüber, wie man die Odyssee lesen muss. Denn Emily Wilson wurde in einem Interview auch gefragt, was ist denn die Essenz der Odyssee? Und hat sie gesagt, na, wenn ich das jetzt sagen könnte, bräuchte man das nicht lesen und dann hätte ich was falsch gemacht. So, sinngemäß. Und es gäbe keine Kaffeesatzweisheiten aus der Odyssee. Und das ist der Punkt. Du kannst auch nicht die Odyssee konsumieren, wie Telemachos vielleicht, oder wie Telemachos auch nicht der Kriegsgöttin Athena gehen kann und sagen kann, sag mir, was mit meinem Vater ist. Ich nehme diese Abkürzung. Die gibt es nicht. Er muss sich auf die Reise machen. Und so, wenn man die Odyssee lesen und verstehen will und diese Sachen lernen will, die darin stecken und diese Freude haben will an diesem Text, dann musst du den einfach lesen. Dann kannst du keine Zusammenfassung lesen, dann hast du nichts davon. Und das finde ich so, das spricht auch nochmal für diese unglaubliche Qualität dieses Textes, dass diese Sachen da diesen Platz haben und auch so drin sind und dass die so auserzählt werden. Und man muss ja auch mal sagen, dass Telemachos auch noch einen anderen Konflikt hat. Denn er weiß ja, wenn sein Vater nicht zurückkommt und seine Mutter neu verheiratet wird, dann ist er ja aus der Thronfolge raus.
Genau.
Also auch das ist ja eine Riesenbedrohung für jemanden, der eigentlich sein Leben damit aufgewachsen ist, du wirst hier mal König sein.
Und das Problem, was aber die Odyssee auch hat, und das jetzt wird es auch interessant, ist, wenn er zu mächtig wird, dann braucht man eigentlich Odysseus nicht mehr. Weil dann ist er sozusagen so, Odysseus ist ein alter Mann, der irgendwie jetzt ewig im Krieg war.
Traumatisiert.
Und eigentlich quasi ist dann der Junge mal dran. So ein bisschen, wie wir das auch aus dem britischen Königshaus kennen, wo ja dann immer so die Frage ist, wann kommt denn jetzt eigentlich William? Wie lange wollen denn diese Alten, warum hat denn die Queen auch nicht vielleicht schon ein paar Jahre früher mal abgedankt oder so? Diese Debatten gibt es ja. Und diese Debatten würde es auch am Hof von Odysseus geben, wenn Telemachos wirklich so ein stattlicher Mann wäre. Deswegen darf er aus Erzähllogik nicht zu stattlich werden auf seiner Reise und er darf sozusagen im Coming of Age nicht zu, also das darf nicht zu abgeschlossen sein, dieser Prozess. Damit, wenn die sich dann vereinigen am Hof von Ithaka, trotzdem noch Odysseus der ist, der den Ton angibt.
Ja.
Und das ist wirklich ein interessantes Ding, wie die Odyssee damit umgeht, wenn wir das auch aus heutiger Erzählperspektive so uns angucken, weil es gibt wirklich viele Telemachos-Stellen und er ist immer so knapp davor, aber ihm fehlt immer noch ein bisschen was in vielen Belangen bis zum Ende hin. Und das ist, finde ich, was, wo man auch davon ausgehen kann, dass irgendwie dieses Buch und diese Interpretation auch im Film eine große Rolle gespielt hat, weil das der Film wirklich auch sehr schön ausarbeitet. Es ist nämlich so, in dieser großen Schlussszene, wo Odysseus sich an den Freiern rächt, und das ist so eine der großen Szenen, über die werden wir auch noch reden. Im Film ist das so, Odysseus kämpft und sagt Telemachos die ganze Zeit, du nicht, du kämpfst hier nicht, ich kämpfe hier so, ne? Weil die Gefahr ist ja, wenn er jetzt gegen die Freier kämpft, dass er sich dann mit den Familien von diesen Freiern, die dann da sterben werden, auch verfeindet. Also das heißt, dieser Kampf ist auch für ihn nicht einfach so zu machen, sondern die haben ja auch Familie, die dann auch wieder kommen um Rache.
Gott, ja, das ist diese Diplomatie, ne, die man da immer mitdenken muss, wenn man ein Land regiert.
Genau, und letztlich ist es so, dass im Film das dann so ist, dass auf dem Dachboden einer die Waffen holt, so ein Diener, so ein hörte, der eben nicht zu diesen Edelmännern gehört. Und im Film ist es dann so, dass da halt Telemachos gegen den kämpft. Dann hat er sozusagen da auf dem Dachboden seinen kleinen Extrakampf. Man weiß, das wird nicht so viel Probleme verursachen wie das, was Odysseus macht. Odysseus kämpft gegen den ganzen Saal und der Sohn kämpft und schafft es dann aber nur ganz knapp gegen diesen einen Typen da oben auf dem Dachboden. Und ich finde, das ist visuell einfach wirklich gut umgesetzt in diese Idee, ne? um das zu zeigen, was da noch der Unterschied ist.
Und weißt du, woran mich das erinnert? Sorry, kleiner Side-Fact. In Herr der Ringe gibt es eigentlich eine Szene, wo wie heißt sie denn jetzt? Eowyn. Die wird ja in die Höhlen geschickt bei der Schlacht um Helms Klamm. Frauen und Kinder werden in die Höhlen geschickt, die Männer sollen kämpfen. Und es ist nicht im Final Cut enthalten. Und das ist so schade, weil es gibt eine Szene, die wurde gedreht, wie Eowyn in den Höhlen die herannahenden Uruk-hai bekämpft. Das ist ja eine Kriegerin eigentlich, die halt immer selten kämpfen darf, leider. Und es ist quasi so, dass die schon am Anfang von dieser Schlacht sagen, die Höhlen sind nicht weit genug weg. Wir werden die Kinder und Frauen dort nicht schützen können. Wenn die Uruks die Stadt einnehmen, diese Klamm einnehmen, die Festung einnehmen, sind die am Arsch. So. Und man kriegt nie aufgelöst, warum die dann alle überleben. Es liegt daran, weil diese Frau ihren kleinen eigenen Dachbodenkampf führt. Daran erinnert mich das. Und es ist sehr, sehr schade, dass das im Final Cut nicht drin ist. Aber und deswegen finde ich das auch mal so schade, das den Originalen zu unterstellen, dass die zum Beispiel Frauen unsichtbar machen würden. Weil manchmal stecken, also in dem Fall jetzt nicht, da ist es Telemachos und der ist ja eindeutig keine Frau. Aber die sagt dieses, also was du vorhin gesagt hast, es ist komplexer, als man oft in der Übersetzung mitbekommt, die von Männern dann halt oft stammt oder in der Rezeptionsgeschichte.
Wir werden auch noch so einen kleinen Weg zurück nochmal machen müssen, fällt mir gerade auf. Aber das ist ja gut, wir sind heute in der Odyssee und in der Odyssee geht nichts geradeaus einfach nur. Wir haben über Telemachos geredet und über dieses Odysseus und ihr Verhältnis. Diese ganze Stelle am Schluss, wo die beiden sich dann wiedersehen und wo die dann beide zusammen kämpfen und so, macht einfach einen großen, letztlich ist das so die große Erzählklammer, die so von beiden Seiten wird uns diese Reise erzählt. Und was ich da zum Beispiel auch super interessant fand, wie modern das auch ist, es gibt dann einfach so Cuts zwischen den beiden. Also es gibt nicht nur in einzelnen Kapiteln, dass so gesagt wird, jetzt ist mal Odysseus Kapitel dran und jetzt ist Telemachos, sondern es gibt auch teilweise im Kapitel so in der Zwischenzeit bei Telemachos und in der Zwischenzeit bei Odysseus
passiert jetzt das wie eine Serie.
Komplett modernes, serielles Erzählen. Das war wirklich Wahnsinn. Da war ich wirklich überrascht von, dass das nicht so einfach aufgeteilt in so Kapitel ist nur, sondern auch wirklich hin und her springt dann teilweise, gerade so am Ende, wenn die Action losgeht. Und aber was wir jetzt so ein bisschen noch vernachlässigt haben, deswegen möchte ich da unbedingt nochmal hin zurück, ist die mächtigen Frauen. Wir haben ja über die sozusagen die Frauenrollen und die Frauen, die nicht so viel Macht haben, geredet. Aber wir müssen über die mächtigen Frauen auch reden, weil du da jetzt auch gerade nochmal hingegangen bist. Penelope zum Beispiel. Penelope ist, du hattest das gesagt, die ist irgendwie eine sehr komplizierte Figur in dem Sinne, dass sie wird teilweise extrem verehrt, auch von zum Beispiel Agamemnon oder so oder anderen, die quasi Penelope dafür feiern, dass sie halt nicht mit irgendwem mitgegangen ist, sondern wartet wirklich auf ihren Mann. Gleichzeitig ist sie wird uns geschildert als eine Frau, die voller Schmerz darüber ist, dass Odysseus nicht da ist. Und abgesehen davon wissen wir aber fast gar nichts so darüber, wie es ihr wirklich jetzt eigentlich so geht. Weil sie sitzt die ganze Zeit da. Es gibt diese berühmte Geschichte mit dem Teppich, den sie Nacht für Nacht auftröselt, um ihn dann wieder zu weben, weil sie den Freiern gesagt hat, wenn der Teppich fertig ist, dann bin ich soweit, dann suche ich mir wieder wen aus. Irgendwann kommen die Freier dahinter und dann muss sie den fertig machen und dann wird für sie auch die Zeit knapp und dann kommt ja auch Odysseus so. Aber wir wissen wenig über sie und Emily Wilson hat eben auch ganz bewusst gesagt, okay, bei der Übersetzung, das muss ich bei Penelope sozusagen behalten. Ich kann da jetzt nicht eine feministische Neuerzählung machen oder so. Alles ist eine krasse Interpretation, weil so dieses Rätselhafte ist das, was sie sozusagen ausmacht. Aber der interessante Punkt ist ja, sie hat einfach diese Macht, wenn sie Odysseus untreu wird, gerät die ganze Geschichte quasi ins Chaos. Und das ist einfach, diesen Punkt, den würde ich da gerne auch nochmal machen. Und dann kommen wir aber zu den Göttinnen, weil es gibt super viele extrem mächtige Göttinnen in der Odyssee. Und die sind auch nicht nur, sage ich mal, mit der Betreuung des Hofes beschäftigt. Mhm. Wir haben jetzt ein paar schon erwähnt. Lass uns, einerseits haben wir Athena.
Die auch im Film vorkommt.
Die auch genau. im Film vorkommt. Die im Film, wie gesagt, diese unterstützende Rolle hat, die im Buch unterstützt prinzipiell, aber auf dem Weg schon auch ihren Spaß haben will und deswegen mhm. auch immer mal wieder mit Odysseus spielt. Und die einfach Odysseus komplett übergeordnet ist. Und das ist auch, würde ich sagen, schon im Film kommt das schon auch noch raus. Dann haben wir Circe. Circe ist die Zauberin, du hattest über die auch schon geredet. Die verwandelt ja Odysseus Männer in Schweine mhm. und die verwandelt generell auch einfach alle Leute, die zu ihr kommen, verwandelt sie einfach. Die hat dann irgendwie ihre Schwester im Film als Raben bei sich und dann gibt es noch irgendwie Löwen und alle möglichen Tiere, die dann da so rund um ihr und um ihr Haus sind. Das heißt, sie hat diese Macht, und wird dann auch für eine Zeit lang Odysseus Geliebte noch. Also dieses Thema von, die Männer können dann untreu sein, ne, das mhm. zieht sich wirklich durch. Und dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Figur und das ist Kalypso. Kalypso ist die Göttin quasi, die Odysseus ja an dem Punkt eigentlich, also sie sorgt für die größte Verzögerung von Odysseus. Weil bei ihr bleibt er 7 Jahre. Das heißt, ein Großteil seiner Kämpfe und so passieren gar nicht auf dem Wasser, sondern passieren mhm. einfach, dass er bei ihr ist. Sie gibt ihm immer so Lotusblüten zu essen. Er vergisst alles. Und das fand ich aber im Film auch sehr schön interpretiert, dass so ein bisschen so dieses rausgearbeitet wird, Odysseus will gar nicht so richtig nach Hause. Es ist, ja. auch, es ist auch in der Odyssee immer so ein bisschen so, ja, er will dann irgendwie schon am Ende. Und das kommt auch im Film raus. Aber er hat auch wirklich psychische Probleme nach Troja und nach dem, was alles passiert ist. Und er ist jetzt nicht so ein Held, der so klares Ziel vor Augen, wenn wir auf die Heldenreise kommen, mhm. ich gehe da jetzt hin und muss halt gegen Widerstände kämpfen, sondern er ist auch wirklich mit sich gefangen, wenn du jetzt auf nochmal diese Herr-der-Ringe-Analogie ziehen willst, weil ich finde, dass da durchaus sich vieles widerspiegelt, so zwischen Herr der Ringe und der Odyssee. Frodo hat ja auch irgendwann dann Richtung Ende, hat man so das Gefühl, sag mal, kannst du mal einfach nach vorne gehen? Und der ist immer so gequält und dann ist er ja. nachts wieder wach und du hast so das ja. Gefühl, da geht ja gar nichts voran. Du musst einfach diesen Ring da jetzt hinbringen und der ist aber nur mit sich beschäftigt
und
nur in seinem Kopf.
Der hätte das
und
fast nicht geschafft,
genau, der
diesen
wird dann
Ring
ja
zu zerstören.
Dann gezerrt so, ne?
Ja,
also,
genau.
Und ich glaube, sowas Ähnliches, so ein Geisteszustand haben wir eben bei Odysseus auch. Mhm. Deswegen auch im Film wird die Frage gestellt, wie sehr lässt denn Kalypso wirklich, verzaubert einfach Odysseus und behält den halt bei sich, weil sie den toll findet auch. Und wie sehr ist vielleicht auch wirklich Odysseus der auch froh ist, dass ihm jemand was gibt, wo er vergessen kann. So ein bisschen auch äquivalent zu, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung und hier wird da wird sehr viel mitgespielt, was hat Odysseus im Krieg gesehen.
Ja.
Und du kriegst Drogen und die Drogen helfen dir, dass es weg ist. Und ja. du bist eigentlich auch dankbar, wenn du immer wieder diese Drogen essen darfst. So. Und das heißt, hier haben wir aber eben mit Kalypso auch eine sehr mächtige Zauberin, die Odysseus auch bei sich hält. Und letztlich sind es dann die Götter. Athena erwirkt dann bei Zeus, dass sie sagt, Odysseus hat jetzt mal langsam verdient, nach Hause zu dürfen. So.
Ja.
Gut, dann waren wir da noch. Gibt es sonst noch Sachen, über die wir reden müssen, Lynn?
Ja, ich habe gerade so das Gefühl, du hast ja den Webstuhl erwähnt von Penelope. Das ist ja so ein Bild auch geworden für das Schreiben. Das Weben von Stoff ist wie das Schreiben von Text. Und wenn du das auch so sagst, sie trennt immer wieder auf und webt von Neuem. Und dann, wenn sie fertig ist, dann kommt Odysseus. Dann habe ich manchmal auch das Gefühl, da steckt ja auch noch drin, dass eigentlich, wenn wir über Macht sprechen, sie diejenige ist, die die Geschichte lenkt. Im metaphorischen Sinne. Die diese Umwege geht, die nicht einfach von vorn nach hinten diesen Teppich webt, sondern die immer wieder einen Schritt zurückgehen muss.
Und das ist ja letztlich auch was Dresner so sehr in ihrem Buch Penelopes Schiff ja. auch sehr thematisiert, ne? Diesen Erzählprozess, jetzt ja. erzählen mal wir und ja.
Ganz genau so ist es. Und das berührt mich sehr. Du hast schon gesagt, dass dich diese Passagen so überrascht haben. Das hätte ich nämlich auch noch gefragt sonst, wo so seriell dieses so serielles Erzählen ist. Und ich habe noch drei kleine Fragen, die ich jetzt mal zusammenziehe, weil ich glaube, die kann man gut zusammen beantworten. Wir haben heute über eine englische Übersetzung der Odyssee gesprochen und über einen Film, der jetzt ganz neu ist. Und ich frage mich, diese ganzen, wir haben über die Götter geredet, das wird alles, in der Übersetzung ist es ganz nah am Original, in dem Film sind wir davon so ein bisschen abgekommen und benutzen das so ein bisschen als Mittel, um Kämpfe, innere Kämpfe deutlich zu machen. Und wie ist das denn aber mit der Sprache? Weil wir haben jetzt einen Dialog am Anfang gelesen aus einer alten Verfilmung, wo es sehr pathetisch ist. Wie ist das bei Emily Wilson? Wie macht es Nolan, dass wir das Gefühl haben heute, wir können da so eintauchen?
Wir fangen mit Wilson an, weil wir sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass das sozusagen die Grundlage auch ist.
Ja.
Sie hat eine sehr frische, unbeschwerte Sprache. Sie benutzt, das haben wir ja am Anfang schon alleine schon in den zwei Sätzen gesehen, ein verhältnismäßig einfaches, leicht zugängliches Vokabular. Wobei, ich würde sagen, das ist nicht diese einfache Sprache, sondern das ist einfach nur sozusagen so diese grundlegenden Begriffe. Da wird halt nicht irgendwie das komplizierte Wort gesucht, sondern das, was halt wirklich verwendet wird, um was zu sagen. Ne? Der geht verloren. So, Punkt. Lost. Das war es einfach lost.
Er ist einfach lost. Und das würden wir heute
und
auch noch so sagen. Ich liebe
so,
alles daran.
Genau.
Wirklich.
Gleichzeitig gibt es aber in ihrer Sprache trotzdem viel Bewegung, Rhythmus. Das heißt, es geht jetzt nicht so, dass sie es einfach so plakativ nacherzählt, sondern sie hat schon einen Rhythmus gesucht und auch gefunden.
Sie hält sich ganz, ganz, ganz stark an den fünfhebigen Jambus, richtig?
Genau. Und das ist eine Besonderheit, weil wir haben den fünfhebigen Jambus und oft eigentlich ist das Ding aber geschrieben im daktylischen Hexameter.
Mhm.
Das Ding ist aber, was sie halt sagt, ist, das war damals die Art, wie man Vers in Versform längere Geschichten erzählt hat. Und der fünfhebige Jambus ist die Art, wie man in englischer Literatur Geschichten erzählt hat, in längere Geschichten.
Sehr
das heißt,
konsequente Entscheidung.
Milton nimmt das, Byron nimmt das, Keats nimmt das, alle erzählen im fünfhebigen Jambus. Dann sagt sie, okay, wenn ich dieses Gefühl, was die Leute damals hatten, wenn sie diese Geschichte gehört haben, transportieren will, dann nehme ich nicht ein Versmaß, was hierzulande extrem schwer zugänglich ist, wo die Leute einfach sich nicht gut reinhören können und dann die ganze Zeit dieses Gefühl haben. Und das hatte ich eben bei vielen deutschen Übersetzungen. Du fängst an zu lesen und denkst dir so, es ist so, es knarzt an allen Ecken und Enden.
Du kommst nicht rein, es
du
entwickelt keinen
rein.
Flow. Ja.
Genau. Und hier hat sie halt das, was der Sprache sozusagen genehm ist, was zu dieser Sprache zum Englischen passt. Das ist ja nicht ohne Grund, dass das eben von Keats und all diesen Leuten benutzt wurde. Und dadurch entsteht ein extremer Fluss einerseits und andererseits bleibt aber erhalten, dass die Odyssee eben in einem starken Rhythmus geschrieben ist, dass sozusagen das Verse sind, dass es nicht einfach, also sie macht sozusagen nicht einfach freie Verse draus und sagt, ich mach's jetzt modern und weil dieses mit Reimen und so ist alles ein bisschen kompliziert für heutige Leser, also mache ich einfach nur freie Verse, das macht sie eben nicht, sondern sie überlegt sich ganz genau, okay, was wäre eine moderne Entsprechung, wie kann ich Rhythmus beibehalten, aber so, dass es sich gut lesen
lässt.
Es
ist eine Übersetzungsentscheidung und ich finde es sehr konsequent, weil wenn das Hexameter mit dem Griechischen und der griechischen Sprache und wie die funktioniert eng verwoben ist, dann trifft sie die richtige Entscheidung, wenn sie sagt, im Englischen benutze ich den Jambus.
Genau.
Der mit dem Englischen so eng verwoben ist. Ja. Also wirklich, ich bin einfach schon jetzt total
begeistert.
Und das
sorgt halt für einen krassen Flow.
Ja.
Ne? Also das ist, ich habe wirklich öfters versucht, die Ilias oder die Odyssee auf Deutsch zu lesen und man kannte ja die Geschichten so aus der Schule vielleicht oder so oder zusammengefasst, aber so die Originale zu lesen, also die Originale im Sinne von die Übersetzung zu lesen, war wirklich in der Regel einfach so anstrengend. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, es war eher so wie so eine Pflichtaufgabe.
Ja.
Und diese Odyssee zu lesen, ist es einfach null. Also das ist einfach, das macht einfach wirklich Spaß und du hast aber immer das Gefühl, du liest was mit Niveau, du hast nicht das Gefühl, das wird dir jetzt auch für Dummies sozusagen, das ist nicht die Odyssee für Dummies, das ist einfach die Odyssee von einer Frau, die so viel sich damit beschäftigt hat und zum Kern dringt. Und ich glaube, du weißt das ja auch bei Literatur, das, was am einfachsten aussieht, wo man so denkt, ja, das ist so ganz klar oder so, ist ja oft extrem schwer herzustellen,
ja,
und extrem viel Mühe herzustellen. Ne? Also das ist ja letztlich eine Kunst und dieses Verschrobene mit 50 Extrawendungen und was weiß ich, ist oft gar nicht so kunstvoll. Das kann man relativ, also verhältnismäßig.
Ja.
Ne? Da haben die sicherlich auch viel Arbeit reingesteckt, aber dadurch entsteht halt trotzdem was, was eher so zu so einem alten Kulturbild irgendwie gehört.
Letzte Frage. Ist Nolan für Dummies?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Nolan ist gründlich. Ich glaube, Nolan ist schon Hollywood-Blockbuster-mäßig unterwegs, das auf jeden Fall. Aber er ist auch schon so, dass man ihm zutrauen kann, dass er die Bücher wirklich liest, die er dann verfilmen will und dass er sich Gedanken darüber macht. Das war bei dem Oppenheimer-Film so und das ist auch bei der Odyssee so. Und was mir halt, also es gehen bestimmte Aspekte verloren und es ist eine bestimmte Interpretation, das kann man vorweg sagen. Was ich positiv finde, als jemand, der doch dann auch mal guckt, okay, was sagen denn die Expertinnen dazu? Wir hatten Mary Beard schon. Es gibt auch andere Historiker in Großbritannien, die in diesem Film waren, zum Beispiel Tom Holland, der sehr berühmt ist, weil er so einen Podcast hat.
Der hat auch mitgespielt.
Nee, Tom Holland, ja, der Historiker heißt auch so wie der Schauspieler, der Telemachus spielt. Deswegen, ja. Es ist auch tatsächlich verwirrend, aber so, es gibt eben Leute, die waren da drin und die waren auch alle ziemlich angetan. Das heißt, es ist gründlich gearbeitet worden, diesen Film zu erzählen und das wird eine Version erzählt. Und vielleicht kann man zum Abschied sagen oder zum Abschluss zu dem Film nochmal gesamt sagen, es ist super gut besetzt. Sie haben versucht, an Originaldrehorten zu drehen, was natürlich, es ist, diese Landschaft ist nicht, es ist nicht eins zu eins zu sagen, wo was spielt. Es gibt sozusagen viele Hinweise und gab auch viele archäologische Forschungen, aber man weiß es nicht eins zu eins. Trotzdem haben sie sich wirklich bemüht, in diese Regionen, wo die Odyssee trotzdem insgesamt auf jeden Fall spielen muss, Griechenland, Türkei und so weiter, zu kommen und dort zu drehen. Sie haben sich bemüht, unter den realen Bedingungen zu drehen. Das heißt, mit solchen Schiffen, die wurden nachgebaut und dann, ne, also ja. Der Film hat eine eigene Ästhetik. Ich finde es sehr gelungen, wie der Film es schafft, diese, sage ich mal, übersinnlichen Sachen zu erzählen. Weil das ist ja schnell, kann ja schnell sowas werden. Dann hast du diesen antiken Erzählstoff und diese antike Welt und dann hast du plötzlich so einen Zyklopen. Ja. Und das kann ja schnell auch zu so einem Problem werden, weißt du, weil es ist ja kein reiner Fantasy-Film. Und das musst du dann ja irgendwie so einbauen, dass das trotzdem noch diese antike Welt nicht untergräbt, so, weißt du, dass das dann nicht wie so ein, und das schafft der Film gut. Und ich glaube aber, die Geschichte, für die er sich entschieden hat, ist schon die Geschichte von Odysseus ist ein Held.
Ja.
Odysseus ist ein Held, der diese List mit dem Pferd macht und alle finden diese List so toll und er selber sagt aber, ich habe diese, also quasi das war ein Fehler, so, weil ich habe damit das erste Gesetz quasi der Gastfreundschaft missbraucht. Mhm. Wir haben so getan, als wäre das ein Geschenk und haben dann aus diesem Geschenk haben wir der ganzen Stadt den Tod gebracht. Und darüber kommt er nicht weg und er sagt quasi, ich habe die Unschuld zerstört, die hier geherrscht hat in diesen Ländern. Und das ist was vor allem im letzten Teil des Films halt so sehr stark gemacht wird. Und das fand ich eine super interessante Erzählweise, zu sagen, okay, dieser Trojanische Krieg, später kommen dann die Heldensagen daraus, aber ich bin eigentlich kein Held und das, was ich gemacht habe, ist eigentlich was, genau, ich habe was kaputt gemacht, so was eigentlich zwischen den Völkern an Verständigung geherrscht hat. Und ich glaube, das ist die Interpretation des Films und vielleicht können wir noch ganz kurz über die Sachen reden, die mich aber in dem Buch überrascht haben und die vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz oder das ist dann der Teil, der in dem Film halt nicht so rauskommt. Genau. Wollen wir darüber jetzt reden?
Lass es uns unbedingt noch besprechen.
Lass uns drüber reden.
Ja.
Odysseus ist unfassbar brutal und er ist extremst nervig, indem er die ganze Zeit andere auf Proben stellt. Das heißt, das, was man so als positives Bild von ihm hat, dass er so listenreich ist und so klug und erstmal nachdenkt, wenn man das wirklich am Text liest, denkt man so stellenweise so, Alter, der kommt nach Hause und stellt seine Frau ewig auf die Probe. Der stellt seinen treuesten Diener, der die ganze Zeit durchgehalten hat, auf die Probe. Der stellt seinen Sohn auf die Probe. Alle müssen immer erstmal auf die Probe gestellt werden. So, ne? Es kann auch nicht. Und dann in der Rache-Szene, sowohl Odysseus als auch Telemachos sind unfassbar brutal einfach. Also die foltern, die töten und die hängen die Sklavinnen auf. Und da muss man einfach sagen, diese Sklavinnen, eine von denen wird sozusagen als so Unterstützer oder Spionin der Freier gezeichnet. Aber für den Großteil der Sklavinnen gilt, die sind da an diesem Hof in Ithaka und die haben Sex mit diesen Männern und man kann es einfach nicht anders lesen, als dass sie vergewaltigt werden von diesen Freiern, so, ne? Weil sie sind einfach Sklavinnen an diesem Hof. Und sie beschmutzen damit aber sozusagen die Ehre von Odysseus' Haus und Odysseus und Telemachos hängen sie dann alle auf. Und das ist einfach so brutal und dieses ganze, also diese Szene bei den Freiern ist halt bei Nolan sozusagen extremst runtergekocht, weil sie einfach nur kämpfen. Sie kämpfen gegen die und irgendwann sind die dann alle tot. In diesem Ding ist es eher so, dass die wirklich im Buch, genau, ist es halt wirklich so, da schlachten die ab. Also da kämpfen die auch, da gibt es auch Kampf, aber es gibt auch wirklich dieses Abschlachten, Hinrichten. Und ich finde, das ist einfach nochmal so was, was mir einfach nochmal diese Figur Odysseus einfach nochmal so diese Seite einfach auch nochmal krass näher gebracht hat, ne? Also was da eben auch drin steckt in dieser Heldenfigur, weil ich habe schon das Gefühl, dass so losgelöst von der Odyssee, losgelöst von der realen Geschichte als so Figur, der eigentlich quasi in dem Sinne zu gut wegkommt.
Ja.
Also zu sehr so als so einer, der ja überhaupt nicht, der immer mit dem Kopf eher geht und nicht kämpft und sowas, ne?
Naja, und ich finde das ganz wichtig, was du sagst, weil dieses Gastfreundschaftsprinzip, das Konzept der Xenia, das spielt einfach eine Riesenrolle in diesem Griechenland, über das wir gerade sprechen. Das wird verletzt. Menschen werden belogen, betrogen, übertrieben auf die Probe gestellt, immer wieder in Frage gestellt dadurch auch. Aber ich finde, was hier drin steckt, ist ja auch dieses, wie heldenhaft kannst du sein, wenn du ein traumatisierter Soldat bist am Ende des Tages. Das hat auch etwas, finde ich, sehr Menschliches wieder. Dieses, ich bin dann selber brutal, ich bin selber völlig außer Rand und Band, ich bin abhängig, ich bin süchtig, um zu verdrängen, ich komme heim und vertraue niemandem mehr, ich stelle alle auf die Probe. Das entschuldigt nichts, aber das zeigt mir, es ist das realistischere Bild eines, und jetzt mache ich Anführungszeichen, Kriegshelden.
Und das macht, glaube ich, der Film auch und sagt auch so mit im Hinblick auf unsere heutigen Konflikte, Krieg ist einfach eine Scheißlösung sozusagen am Ende, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist, wenn man es ganz runterbricht, ist das, was Nolan uns in dem Film erzählen will. Und diese Gastfreundschaft, von der du geredet hast, Xenias Gesetz, im Film wird die immer Zeus Gesetz genannt und Xenia ist der Begriff, der steht für Gastfreundschaft und Freundschaft, wenn man ihn übersetzt, steckt da drin. Und Xenos, der damit verwandte Begriff, bedeutet sowohl Fremder als auch Freund. Und letztlich, und das fand ich auch noch einen extrem überraschenden Aspekt und auch eigentlich einen total schönen Aspekt an der Odyssee, es ist eigentlich ein Buch komplett über diese Frage, was bedeutet eigentlich gute Gastfreundschaft? Also diese Art von Gastfreundschaft, wie das ist wirklich ein Konzept im Griechischen gewesen so. Das heißt, wenn jemand kommt, dann musst du dem eine bestimmte Art von Gastfreundschaft entgegenbringen. Und wenn du das nicht machst, erzürnst du die Götter. Und der oberste Gott, Zeus, ist eigentlich der Gott, der sich dafür einsetzt, dass die Gastfreundschaft eben gewahrt wird. Ne? Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Lest das einfach selber und habt da euren Spaß mit. Aber es ist irgendwie schon auch schön, auch hier wieder zur Ambivalenz. Einerseits haben wir diesen extrem brutalen Odysseus und extrem brutale Geschichten, über die man nachdenken muss und die nicht leicht zu verdauen sind und mit denen man umgehen muss. Und andererseits haben wir aber in einem unserer ältesten Mythen ein Buch, was sich komplett auch um die Frage dreht, wie gehen wir richtig mit fremden Leuten um, die zu uns kommen und wie, wir hatten es vorhin über Höflichkeit, ne? Was ist eigentlich von uns gefordert, wenn jemand kommt und sagt, kann ich Hilfe haben?
Nicht du, du Zausel.
Nicht du, du Zausel. Okay. Nee, wir hören jetzt auf und empfehlen aber sowohl das Buch als auch den Film, würde ich schon sagen.
Machen wir.
Und ja, meldet euch gern zurück, wenn ihr es gelesen habt. Was vom Tage übrig blieb.
Ja, lieber Josef, wir befinden uns in Südafrika nahe der Stadt Johannesburg und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Südafrika höre, denke ich natürlich immer gleich an dieses Apartheidssystem. Und darum schauen wir uns das nochmal kurz genauer an. Das spielt nämlich heute in unserer Erinnerung eine wichtige Rolle. Die Menschen wurden damals in insgesamt 8 Rassen in Anführungszeichen eingeteilt, um diese weiße Vorherrschaft der Menschen dort zu legitimieren. Denn auch wenn die Mehrheit der Einwohner Südafrikas schwarz sind, hatte die weiße Bevölkerung die Macht. Politisch, wirtschaftlich und landwirtschaftlich. Aber es war eben nicht dieses Schwarz gegen Weiß, sondern es gab quasi ein sehr ausgeklügeltes System der Unterdrückung, abgestuft nach diesen 8 Einteilungen. Jan Smuts war Premierminister von Südafrika und hat die Apartheid befördert. Er gehörte zu den Buren und war eben einer dieser weißen Volksgruppen dort. Und er veranlasste 1923, dass Schwarze in separaten Townships an den Stadträndern zu leben hatten und nicht mehr in der Stadtmitte. Damit wurde die schon 1913 auf dem Land erfolgte Rassentrennung, die Schwarze in Reservate gedrängt hat, nun auch in den Städten vollzogen. Und dieses Jahr, 1923, ist auch das Geburtsjahr der Autorin, an die wir heute erinnern wollen, nämlich von Nadine Gordimer. Am 20. November in diesem Jahr 1923 wurde sie östlich von Johannesburg geboren. Ihr Vater war ein jüdischer Juwelier, der als 13-Jähriger aus Litauen emigriert war, ist eine weiße Familie. Ihre Mutter war Engländerin und sie ist nicht jüdisch erzogen worden. Sie verbrachte Kindheit und Jugend in der behüteten Umgebung der weißen südafrikanischen Minderheit, hat also auch von dieser Apartheid profitiert. Und wurde dann wegen schlechter Gesundheit jahrelang zu Hause unterrichtet, hat eine sehr gute Bildung bekommen und es gab ihr auch ganz viel Gelegenheit zu lesen. Die war einfach für sich und hatte viel Zeit und so beginnt sie auch als Kind bereits, kurze Geschichten zu schreiben. 1948 geht sie nach Johannesburg und veröffentlicht ein Jahr später ihre erste Erzählsammlung Face to Face. 1953 veröffentlicht sie ihren ersten Roman The Lying Days. Und sie hatte übrigens 2 Jahre zuvor auch bereits eine Geschichte im New Yorker veröffentlicht. Also sie begann dann einfach, sich einen Namen zu machen. Und natürlich, und jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück, ist ihr natürlich schon früh aufgefallen, dass das Land, in dem sie lebte und schrieb, von der Apartheid gespalten war. Und das war bereits mit 10 oder 11, weil wir fragen uns natürlich, wenn wir diese Biografie uns so kurz und oberflächlich angucken, wie geht man damit um, wenn man davon ausgeht, dass AutorInnen Menschen sind, die sich die Dinge um sie herum genauer angucken. Mit 10 oder 11, da ist etwas passiert, was sie nie wieder vergessen hat. Da wurde eine Razzia durchgeführt bei ihr zu Hause, aber nicht wegen ihrer Familie, sondern wegen ihrer schwarzen Hausangestellten. Und für sie war diese Hausangestellte eine Art zweite Mutter. Und sie hatten eine sehr enge Bindung. Und es war so, und das war damals durchaus üblich, dass die Polizei einfach ohne jegliche Vorwarnung dieses Haus gestürmt hat und die privaten Sachen dieser Hausangestellten durchsucht hat. Es gab damals viel Alkoholschmuggel und das war sozusagen die Unterstellung. Das hätten die aber bei einer weißen Familie natürlich niemals so gemacht. Und dieses Kind sieht das und sieht, wie wenig ein Mensch wert sein kann vor dem Gesetz und ist komplett vor den Kopf gestoßen. Also diese Szene ist eine Schlüsselszene, die hat sie übrigens mit Dennis Scheck besprochen. Der hatte sie nämlich mal zu Gast, beziehungsweise war er bei ihr und hat sie interviewt. Später wird sie sagen, die Tatsache, dass der Schwarze das Haus des Weißen nicht durch die Vordertür betritt, gehört nicht zu derselben Kategorie von Tatsachen wie die, dass die Toten nicht zurückkommen. Das heißt, sie hat hier auf den Punkt gebracht, das ist ein menschengemachtes System und das ist kein Naturgesetz. In den 1950er Jahren gehört sie dann folgerichtig zu einer kleinen Gruppe, die bewusst die damaligen Apartheidsgesetze missachtete, um sie zu unterhöhlen. Und dieses konsequente Eintreten auch in der Öffentlichkeit für das Recht auf freie Meinungsäußerung brachte ihr mehrfach auch Publikationsverbote in ihrem Heimatland ein. Sie wurde dann später auch gefragt, woher sie den Mut dafür genommen hat, hat aber auch immer wieder betont, dass dazu kein Mut gehört, wenn man einfach sieht, dass das so nicht sein kann und dass man so auch selber nicht leben will. Und sie hat sich auch da immer so dieser Heroisierung verweigert, was ich auch irgendwie wichtig finde, weil sie am Ende trotzdem weniger bedroht an Leib und Leben war als die Schwarzen, die sich gegen das Apartheidssystem aufgelehnt haben. Und auch die, die sich nicht gegen es aufgelehnt haben, hatten extrem darunter zu leiden. Das muss vielleicht nochmal ganz explizit gesagt werden. Sie reiste viel in Afrika, Europa und den USA, wo sie dann in den 1960er und 70er Jahren auch an verschiedenen Unis lehrte. Übrigens selbst, also ohne selbst je länger als ein Jahr studiert oder überhaupt dort einen Abschluss gemacht zu haben. Das hat sie nämlich in Johannesburg dann abgebrochen. In den 1960er Jahren wurde die schwarze Widerstandsbewegung radikaler in ihren Methoden. Es gab also zum Beispiel Industriesabotage. Das hat Gordimer dann in ihrem Roman The Late Bourgeois World beschrieben von 1966. Und dann geraten die Dinge in Bewegung. 1973 wurde die Apartheid im Ausland als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geächtet. 1974 wurde Südafrika deshalb auch aus der UNO-Generalversammlung ausgeschlossen, als eine Art politisches Statement. Und im gleichen Jahr erhält Gordimer für The Conservationist von 1974 den Booker Prize. Dieses Buch thematisiert die Isolation eines reichen weißen Mannes in Südafrika und seine Entfremdung von den Menschen und der Natur um ihn herum. Sie hat also auch dieses ganze Thema in all ihren Romanen und Texten behandelt, aber hat auch das in seinen ganzen Feinheiten behandelt. Wir haben ja auch, glaube ich, ein Buch, was eher so ein bisschen guckt, warum das System für alle schlecht ist. Ja, auch für die, die es vermeintlich beherrschen. Hat mich auch so ein bisschen erinnert an Gedanken zum Beispiel zum Feminismus, wo es auch ganz explizit darum geht, was Männer verlieren im Patriarchat. Ne? Nachdem es einige Jahre gegeben hatte, in denen sich die schwarze Widerstandsbewegung auch von ihren weißen SupporterInnen distanziert hat, auch aus guten Gründen, zu Recht niemandem mehr vertraut hat. Beim Kampf gegen die Apartheid wurde die Zusammenarbeit dann Ende der 80er Jahre wieder enger und sie nahm dann, also Gordimer nahm dann auch eine prominentere Stellung in der Bewegung ein und nutzte ihren Ruhm, den sie als Schriftstellerin hatte, um diese politischen und kulturellen Gruppierungen öffentlichkeitswirksam zu unterstützen und sie hat auch finanziell geholfen. 1994 endet in Südafrika die Apartheid und die Hoffnung auf Veränderung ist natürlich groß. Nelson Mandela wird zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Ich weiß noch, ich war da 2 Jahre alt und erinnere mich da nicht dran, aber ich weiß, dass das irgendwie auch in der Nachfolgezeit ein riesiges Thema war. Gordimer ist natürlich immer noch total interessiert an ihrer Gesellschaft, die sie umgibt, und vor allem interessiert sie sich für die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Konflikte in diesem neuen Südafrika, wo es offiziell Apartheid nicht mehr geben darf. Zum Beispiel schreibt sie im Roman Die Hauswaffe von 1998, die emotionale Verwirrung eines Ehepaars, dessen Sohn des Mordes bezichtigt wird, und da wird auch gezeigt, dass dieses Südafrika nach der Apartheid immer noch von Gewalt gebeutelt ist. Sie hat 1991 den Nobelpreis für Literatur erhalten und für mich ist sie ganz klar auch eine Vertreterin unserer Kategorie vergessene Nobelpreisträgerin, weil ihr Name einfach wenig fällt in diesem Kontext.
Ich glaube, er ist so ein bisschen prominenter auch in der englischsprachigen Welt noch.
Das glaube ich
auch. Der Booker-Preis weist da ja auch so ein bisschen hin.
Genau.
Die Verbindung zum New Yorker zum Beispiel, da kommt er immer mal wieder hoch, wenn man so ein Newsletter oder so hat.
Richtig. Bei uns aber weniger im Deutschsprachigen, so zumindest mein Eindruck. Ja. Sie hat den Preis bekommen auch aufgrund der offenen und ironischen Art, mit der sie soziales Unrecht beschreibt, und ihr Werk ist in über 30 Sprachen übersetzt worden. Wie sie ihr Aufwachsen und die Apartheid verarbeitet, zeige ich dir jetzt nochmal anhand einiger ihrer Romane. Burger's Daughter von 1979 ist ein Roman über das Leben der Tochter eines inhaftierten Anti-Apartheid-Aktivisten, und das Buch wurde eben zum Beispiel kurzzeitig verboten, weil es als bedrohlich für das Regime angesehen wurde. Julie's People von 81 beschreibt eine hypothetische Zukunft, in der ein Bürgerkrieg ausbricht und ein weißes Ehepaar in die Obhut eines schwarzen Dieners fliehen muss, und zeigt die komplexen Machtverhältnisse auch in einer Post-Apartheids-Gesellschaft auf. Known to Accompany Me von 94 behandelt den Übergang zur Demokratie in Südafrika und die Auswirkungen auf die Menschen, die zuvor am politischen Aktivismus beteiligt waren. Also du siehst auch, sie hat sich an dem Thema abgearbeitet, aber sie hat halt auch verstanden, dass das keine simple Gleichung ist, sondern dass es hier in ganz viele feine Verästelungen hineingeht. Und es konnte sich dann nach der Abschaffung der Apartheid zwar bis heute eine schwarze Mittel- und Oberschicht herausbilden, doch für einen Großteil der Bevölkerung, und das muss man ganz klar sagen, haben sich die Lebensverhältnisse bis heute nicht spürbar verändert. HIV spielt eine riesengroße Rolle in der schwarzen Bevölkerung in Südafrika. Arbeitslosigkeit, Gewalt gegen Frauen und Rassismus. Und ich hatte schon erwähnt, dass Nadine Gordimer mit Dennis Scheck gesprochen hat. Das war 2012. In dieser Sendung sagt sie, meine Eltern kommen aus Europa, aber ich bin Afrikanerin. Ihr letzter Roman, Keine Zeit wie diese, erzählt vom Leben eines Paars in Südafrika, das sich im Untergrund kennengelernt hat. Er weiß, mit jüdischen Wurzeln, sie schwarz. Und in diesem Buch aus diesem Jahr 2012 protokolliert sie die nachrevolutionäre Desillusionierung der Protagonisten, ja, und zeichnet auch ein sehr ernüchtertes, apokalyptisches Bild vom gegenwärtigen Südafrika. Ich glaube, es ist ein guter Roman, um einzusteigen, dieser letzte Roman auch, in diese Gesellschaft heute. Und 2 Jahre später, 2014, starb Nadine Gordimer in Johannesburg. Wir stoßen heute an. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.